Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Kack- und Sachgeschichten, und ich präsentiere euch endlich mal wieder eine Folge mit den zwei Dorfidioten. Unsere Hörer haben uns schon gefragt, wann kommen die zwei Sacknähte endlich mal wieder in die Show. Ich begrüße in Straubenhardt vom Kack und Sach Sekundärstudio Andi.
Hallo.
Softwareentwickler, Roboterliebhaber, Flugsimulatoren-Spieler bis morgen zum 4.
Penis-Enthusiast,
also Japan-Fan, wie wir aus dem Premium-Kanal wissen.
Oh ja.
Auf der anderen Seite in der blauen Ecke, im wahrsten Sinne des Wortes, begrüße ich Fabio.
Hi.
Auch Softwareentwickler in der Luft- und Raumfahrtbranche, Diplom-Mathematiker, langhaariger Vollpenner.
Yeah.
Ja. Also ein Typ, der fachlich viel drauf hat, menschlich aber eher problematisch ist, sag ich mal.
Lass ich so stehen.
Und ja, schön, dass ihr mal wieder dabei seid, Leute.
Schön, dass wir wieder dabei sein dürfen.
Ja, die Sommerpause, Kack und
Sack. Schön, dass ihr wieder in meiner Bude rumsifft, ihr Wichser.
Ich liebe es. Ich liebe es. Es gibt nichts Geileres, als in deiner Bude abzusiffen.
Ja, Fabio wohnt mit seiner Freundin in Straubenhardt in Baden-Württemberg seit ein paar Monaten und hat ein eigenes kleines Zimmer für sich, so eine Man-Cave.
Mit eigenem
Scheißhaus.
Das muss ich dazu sagen.
Das klingt
so geil. Und eigenem Kühlschrank. Wir müssen uns nicht aus dem Raum herausbewegen.
Das klingt für die Hörer gerade super cool, als wäre das so ein Stylo-Zimmer.
Ist es auch.
Das Zimmer ist ugly as fuck. Das sieht aus, als hätte hier, das sieht aus, als hätte das eine 80-Jährige eingerichtet.
Es ist nicht Style, es ist Komfort.
Prost.
Es geht aber um die Funktion.
Wir haben ein eigenes Podcast-Zimmer. Prost.
Es geht um die Funktion des Zimmers, ja.
Also wir haben vor einiger Zeit eine Folge gemacht, die hieß Star Trek Völkerkunde. Und da haben wir über die Klingonen gesprochen. Da haben wir über die Klingonen gesprochen.
Besoffen, ja?
Die Borg, die Ferengi, die Vulkanier. Und ich hatte damals ein bisschen Angst, dass das nicht zu nerdy ist, aber wir haben viele Hörerzuschriften bekommen, die gesagt haben, geiler Scheiß, ich will mehr darüber wissen.
Ach ja, wirklich?
Also sowohl von Trekkies, die gesagt haben, ich fand das super geil, wie ihr da mal über die Star Trek-Völker gesprochen habt, haben so aber auch Zuschriften bekommen von Leuten, die gar nichts damit am Hut haben und die gesagt haben, finde ich gut, dass ihr das mal einordnet. Und mit dieser Prämisse gehen wir auch in die heutige Folge, Star Trek Völkerkunde Teil 2. Wir wollen einerseits den Trekkies einen Service bieten, dass wir einfach mal in Deep über diese Rassen sprechen. Auch wenn nichts Neues für euch, liebe Hardcore-Tracker, dabei ist, ist es trotzdem mal schön, so ein bisschen darüber zu plauschen. Vielleicht haben wir doch den ein oder anderen neuen Fakt für euch. Und für alle, die jetzt nicht so into sind, was das Star Trek-Universum angeht, wir präsentieren euch die wichtigsten Star Trek-Alien-Rassen. Und wir sprechen heute unter anderem über das ultra-fiese Dominion. Wir sprechen über die Cardassianer. Wir sprechen über die etwas wacken Bajoraner und über die spannenden Trill. Also wir sind heute tatsächlich relativ Deep Space Nine zentriert, also die dritte große Star Trek Serie Deep Space Nine, das sind alles jetzt Rassen, die in Deep Space Nine eine große Rolle spielen. Tatsächlich so ein bisschen Zufall, dass es jetzt da so darauf gekommen ist, aber ich frage euch zwei Nasenbärte jetzt mal, über welche dieser wunderbaren vier Alien Species wollt ihr denn zuerst sprechen?
Ja, gut, lasst uns bei den Weaksten anfangen und dann uns zu den Übelsten vorarbeiten.
Also Bajoraner und Cardassianer müssen wir, finde ich, nacheinander besprechen.
Ja, aber Cardassianer eher nachgelagert. Lass uns mit den Trills anfangen.
Lass uns mit den Trill anfangen.
Ja, das
passt tatsächlich ganz gut, weil wir in der letzten Standard-Feed-Folge, wo wir über die Alien-Anatomie gesprochen haben, haben wir auch über Symbionten gesprochen. Die Trill.
Haben wir das?
Ja, kurz haben wir über Symbionten gesprochen. Die Trill, die wir aus dem Star Trek-Universum kennen. Die Trill sind eine sehr menschenähnliche Spezies. Der erste Trill erschien in der Star Trek The Next Generation Folge Sonderbeob- Botschafter Okuda oder so. Nee, nicht Okuda.
Welche Serie?
The Next Generation.
Echt?
Gab es eine einzige Folge. Odan, der Sonderbotschafter ja, Odan. Ja, ich glaube, zweite oder vierte Staffel war das.
Was ging es bei der Folge?
Da gab es diesen Botschafter Odan, der ein Trill war, und da wurde dieses Konzept auch vorgestellt, worauf ich gleich zu sprechen komme. Also das geht mit der Vorstellung der Spezies einher. Die Trill sind vom Grundsatz her eigentlich eine relativ langweilige Rasse. Also die sind uns Menschen relativ ähnlich. Die sind humanoid, die haben so Punkte an der Seite, so Tattoo-artig, so Punkte von der Stirn bis runter bis zu den Füßen. Also das ist einfach so eine klassische Star Trek-Rasse, wo kein großes Geld für eine Maske ausgegeben wurde, sondern die wurden einfach nur ein bisschen gemake-upt. Und die sind eigentlich relativ langweilig, aber es gibt eine ausgewählte Minderheit bei dieser Rasse, die mit einem sogenannten Symbionten vereinigt wird. Also da gibt es so Viecher, so wurmartige, 20, 30 Zentimeter große braune Böbbel, und die bekommen die in den Bauch reingesetzt. Und die gehen dann mit den Wirten eine symbiotische Beziehung ein. Wirt und Symbiont teilen sich Gedanken, Gefühle und Erinnerungen und werden dann praktisch so zu einer Person verschmolzen. Das ist das Besondere an dieser Spezies.
Du hast einen Punkt vergessen, der Symbiont wird über mehrere Wirte hinweg transportiert.
Ja, genau. Also der Symbiont macht tatsächlich so eine Art von Generationentransfer durch.
Also ich sehe das doch richtig, dass der Symbiont selber nie als Rasse namentlich benannt wird. Die Trill sind richtig. Die Träger und die Symbionten sind halt die Symbionten.
Genau.
Obwohl die eigentlich die, wie soll ich sagen, mächtige Rasse sind.
Also man darf hier, also wie schon gesagt, und das möchte ich nochmal betonen, es ist eine ausgewählte Minderheit, die mit diesen Symbionten vereinigt wird. Ja. Es ist nicht so, dass jeder Trill so einen Symbionten reinkriegt.
Du musst dich beweisen, sondern, um ihn zu kriegen.
Das ist eine absolute Elite.
Das spricht
Elite.
Dafür, dass der Symbiont die Macht hat.
Das ist eine absolute...
den höheren Rang in der Gesellschaft genießt.
Das ist eine absolute Elite. Du musst dich durch einen krassen Bewerbungsvorgang, so wie ich das verstanden habe, durchkämpfen, um die Erlaubnis zu bekommen, so einen Symbionten in dir aufzunehmen. Diese Symbionten werden teilweise mehrere hundert Jahre alt, also überdauern, wie du schon gesagt hast, Fabio, mehrere Symbionten.
Das war Andi.
Und der Deal, den die Leute, die so einen Symbionten in den Bauch kriegen, der sieht folgendermaßen aus. Wenn du den Symbionten bekommst, wandelt sich zwar deine Persönlichkeit, denn die vermischt sich mit dem Symbionten, und du lebst praktisch jede Sekunde deines Lebens mit so einem Alienwurm in deinem Bauch zusammen, aber dieses Vieh gibt dir Erfahrungen und Erinnerungen mehrerer Personen, teilweise mehrere hunderte Jahre Leben, und macht dich deswegen zu einer potenteren Persönlichkeit.
Mega geile Idee.
Sehr geil, auf jeden Fall.
Also der bekannteste und Vertreter, und den wir halt alle kennen, ist aus Deep Space Nine, Jadzia Dax. Der Dax-Symbiont, den die in sich aufgenommen hat, gehört wohl zu den ältesten Symbionten, die es so gibt. Wisst ihr, in welchem Jahr der Dax-Symbiont kanonisch wohl geboren sein soll?
Also ich weiß, dass der Symbiont so 2450 Jahr...
2018.
Was?
Ja. Im Star
Trek. Glückwunsch zum Geburtstag. Oh ja,
ganz schön böse Vertrauen.
Laut Star Trek Wiki, Memory Alpha, ich glaube, die Info geht aus Star Trek Romane hin zurück, die ja eigentlich nicht so richtig kanonisch sind, aber irgendwie doch, wurde der Dax-Symbiont 2018 geboren. Also jetzt.
Ja, und wie wird so ein Symbiont geboren?
Das weiß man tatsächlich nicht so genau.
Achso, also steht man da nichts in dem Wiki?
Also man weiß, dass diese Symbionten auf dem Planeten Trill in solchen Zuchtbecken von sogenannten Guardians, so eine Art Kaste von den Trill, so ausgebildete Pfleger, dass die dort in den Höhlen von Mak'ala unter der Aufsicht dieser Guardians gezüchtet und gepflegt werden. Woher diese Symbionten kommen und wie dieses Zusammenleben entstand, das weiß man tatsächlich nicht.
Also ist es eine künstliche Lebensform, die herangezüchtet wurde?
Das weiß man nicht. Okay. Also ob diese Symbionten sich im Laufe ihrer Evolution irgendwie mal an die Trill gebunden haben oder ob die Trill aktiv darauf hingearbeitet haben, dass diese Würmer mit ihnen verschmelzen oder andersrum, dass die, ja, dass die Symbionten ja selber das gemacht haben. Ja. Keine Ahnung, weiß man nicht.
Ja, das wäre mal ein interessanter Punkt
noch. Wenn du es mal in die Realität hochhebst, stellst du ja wirklich die Frage, die Trill, die keinen Symbionten bekommen, ist das verschwendetes Leben in denen ihrer Sicht?
Ist es, nein, ist es, das ist der Großteil der Gesellschaft.
Ja, ist es also, ein Scheitern?
Ist also
es ein
Scheitern? Nein, genau, das ist kein Scheitern. Das ist es. Wir kennen aus unserer Sicht als Konsumenten der Serie Star Trek ja im Prinzip nur die Erfolgsmodelle dieser Spezies. Wir ja kennen nur die, die heftige Positionen haben.
Es gibt auch die eine oder andere DS9-Folge, wo ein Kandidat vorgestellt ja wird, der als ungeeignet dargestellt wird.
Also,
ja, die sich dann unter Zwang versuchen, einen Symbiont zu eigen zu machen. Da gibt es ja auch die eine Folge, wo der Dex-Symbiont gewaltsam von der Jizia entfernt wird,
ja,
um ihn einem anderen Trill zuzufügen, mhm, wo dann aber schief geht, Gott sei Dank. Ja, also es ist ein Privileg, aber es ist, deswegen sind die anderen nicht degradiert, würde ich
ja
sagen.
Ja, stellst du mir auch die Frage, da ja die Trill ergibt, also wie es aussieht, mhm, können ja die Trill komplett ohne Symbiont leben.
Ja.
Der Symbiont scheint aber immer zu verrecken, wenn man ihn rausnimmt.
Ganz genau.
Ja. Da frage ich mich, wie ist der Symbiont entstanden? Und wenn es doch so ist, dass die Trill alleine leben könnten, der Symbiont nicht, kann der Symbiont auch in andere Spezies injiziert werden? Könnte ich einen
also
Symbiont
wir wissen,
haben?
Moment,
ich
glaube, das wir kann wissen, nicht funktionieren. Wir wissen aus dem Star Trek-Kanon, dass die in diesen Becken da, in den Höhlen von Mak'ala gezüchtet oder aufgezogen werden. Wir wissen aus dem Star Trek-Kanon, aus Dingen, die wir bei Deep Space Nine und so weiter gesehen und gehört haben, dass wenn der Symbiont einmal in einen Wirt eingepflanzt wurde, er nach 93 Stunden untrennbar verwachsen ist mit diesem Wirt. Wenn der Symbiont dann irgendwann rausgenommen wird, stirbt der Wirt auf jeden Fall.
Was Jizia trotzdem überlebt hat.
Also der nicht Wirt sofort, nicht ja, umgehen, okay, ja, nicht sondern umgehen. Es gibt noch mal eine Übergangsphase. Aber wenn der Wirt nicht in ja einer entsprechenden Zeitspanne wieder eingesetzt wird, dann ja stirbt der Wirt.
Also Trill sind ohne den Symbionten absolut lebensfähig, denn ein Großteil der Bevölkerung trägt keinen in sich.
Es sei denn, es wurde ihnen mal ein Wirt genau eingesetzt, danach sind sie nicht mehr ohne Wirt lebensfähig.
Wenn du einmal
das
einen
schreit
hast,
ja nach absoluter Symbiose, das ja schreit nach ja Kompatibilität.
Wenn
ja
du einmal einen eingesetzt bekommen hast, bist du voneinander abhängig. Wenn der Symbiont rausgenommen wird, stirbt der Wirt. Und der Symbiont stirbt auch innerhalb kürzester Zeit, es sei denn, er bekommt einen neuen Wirt.
Korrekt, ja.
Ja.
Stirbt der Wirt, wenn er einen neuen Symbiont bekommt?
Nein.
Oh, wissen wir das? Oder vermuten wir das?
Oh, das ist eine gute Frage.
Das ist eine sehr gute Frage, Alter.
Wurde das mal thematisiert?
Nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt, aber ich mag mich auch irren.
Also ich glaube, wenn sich einmal ein Wirt an einen Symbionten gebunden hat, dann ist er sozusagen auf dessen Konfiguration eingestellt und könnte keinen anderen Symbionten einnehmen.
Was ja dann schon fast ein Virus wäre.
Ja.
Gut, der Symbiont bringt ja auch einiges an Eigenschaften und Funktionalität mit. Das
ich sag
ich
nicht,
mir
also
schon
ich
vorstellen.
Sage, ich sage, also wenn ich Virus sage, ist es nicht negativ behaftet. Ich nein, sage nein, nur. Nein.
Prost.
Ich sage nur, in der sie, also du arbeitest dann, okay, Moment, Schnaps. Du arbeitest dein ganzes Leben darauf hin, einen Symbionten zu bekommen. Aber du bekommst dadurch Wissen und Erfahrung in schneller Zeit. Aber im Prinzip, es wird ja immer so dargestellt, dass der Symbiont im Prinzip alles steuert. Hey, halt, alter Mann, bla, bla, bla.
Nee, das kannst
also,
du so nicht sagen.
Moment.
Steuern war vielleicht das falsche Wort. Steuern ja war das falsche Wort, aber
beeinflusst.
Sehr hart beeinflusst, weil auch wo dann, wie heißt es, Esri Dex kommt, auch sie hat auf einmal die Züge des alten Mannes.
Ja, aber das hat Jizia ja auch.
Ja, eben. Und deswegen, das schreit eher danach,
also,
dass der Symbiont
trotzdem
mehr Macht hat als
da gibt
trotzdem
es
hat es nach den Verlautbarungen der DS9-Folgen, ist es tatsächlich so, dass du Jizia oder Esri Dex nicht mit, nennt mir einen Form,
Curzon Dex,
Curzon Dex vergleichen kannst.
Ja, okay,
also
das stimmt.
Komplett
ja, okay,
anders
okay,
sind
okay
vom Charakter her.
Also der Dex-Symbiont zum Beispiel, der wohl so einer der heftigsten ist, den es gibt, der hatte eingeschlossen Esri Dex, die in der 7. Staffel Deep Space Nine auftaucht, also zu unserem jetzigen Standpunkt Star Trek, den wir kennen, 9 Wirte. Leela, Tobin, Emini, Ordred, Torias, Joran, Curzon, Jizia, Esri. Und der Wirt, übernimmt von jedem dieser, der Symbiont übernimmt von jedem dieser Wirte Erfahrungen, Erinnerungen. Also wenn du diesen Dex-Symbionten in dir aufnimmst, wenn ich dir jetzt, Fabio, diesen Symbionten einpflanze, dann bist du nicht mehr Fabio Dingsbums, dein Nachname wird ja geheim gehalten hier von uns, sondern dann bist du Fabio Dex. Denn der Dex, der Symbiontenname wird als ersetzt deinen Nachnamen und dann trägst du Erinnerungen all dieser vorherigen Wirte in dir und deine Persönlichkeit verschmilzt mit der der alten Wirte.
Selbstverständlich, das muss es ja sein.
Da
weil
kriegen wir übrigens
deine eigene Persönlichkeit wird ja geprägt durch deine eigenen, das heißt, Erfahrungen, die du gesammelt
hast. Das heißt, es gibt keine Dex-Persönlichkeit. Auch der Symbiont.
Ja, es ist immer ein Mix.
Ja, es ist immer ein Mix. Es gibt keine Dex-Persönlichkeit. Ja.
Deswegen ist auch jede Symbiose vom Charakter her komplett anders zu den vorherigen.
Da gibt es doch eine Folge, wo sie die alten Dex-Wirte simulieren. Greife ich gerade was voraus, ja.
Nee, das können wir tatsächlich. Es gibt tatsächlich so verschiedene Rituale, die da in der Laufe der Serie gemacht wurden. Und zwar gab es das, jetzt suche ich gerade das hier, wie das nochmal war, in welcher Folge das war.
Wo Benjamin.
Ja, und zwar ist das das Ritual der Xiantara. Da Dex-Symbionten haben, die Symbionten allgemein, haben wohl schwache telepathische Fähigkeiten, die aber für ein bestimmtes Ritual ausreichen, wo die Persönlichkeiten deiner ehemaligen Wirte auf irgendwelche Personen in deinem Umfeld projiziert werden. Da gibt's eine Folge bei Deep Space Nine, wo Jadzia sich dazu entschließt, dieses Ritual zu machen. Und dann werden ihre Freunde, ihre Umgebenden plötzlich zu diesen ehemaligen Wirten.
Ja.
Ja, finde ich ein bisschen hanebüchen, aber war eine nette Folge.
Ist da auch Odo von betroffen?
Ja, Odo war die Reinkarnation von Curzon, über den wir gleich noch sprechen können.
Ja, man wollte halt einfach...
Können wir auch Formwandler in die Folge noch aufnehmen?
Das kommt noch.
Dominion.
Ah, das kommt bei Dominion.
Das sind die Chefs des Dominion?
Ja, ist
noch. Nee, das kommt noch. Da können wir schon mal teasen auf das Ende der Folge. Das Dominion wird sau spannend, Alter.
Ja. Okay, was fehlt noch?
Lass mal kurz schauen, was ich hier noch habe.
Was die Trill ausmacht, ist, dass die meistens echt sexy sind, oder?
Die wir bisher kannten, ja. Tatsächlich.
Ja, auch die Männer, auch die Frauen, das sind alle echt mega gut aussehend.
Oder mit Borgs, die aus den Kollektiven rausgenommen werden.
Es scheint so zu sein, dass du nicht nur Fähigkeiten haben musst, du musst auch echt sexy sein.
Das ist einfach ein Quoten-Gedönse.
Jadzia war so eins der
Hotties. Darüber reden wir nicht, wir reden über den Kanon, wir reden über das, was passiert ist.
Außerdem war Ezri shit.
Was?
Ja. Nö, ich fand Jadzia wie auch Ezri beide ziemlich hot.
Also, wenn dann.
Nein, Ezri ist die süße. Also, Jadzia ist die hotte, Ezri ist die süße.
Erinnert mich zu sehr an aus der Voyager. Na, nennt mir die.
Die nur 8 Jahre lebt.
Kes.
Ezri erinnert mich zu sehr 9 an Kes. Und da, deswegen habe ich da schon von Natur aus eine
Antwort. Nur weil sie kurze Haare hat?
Trotzdem. Nein!
Objektiv betrachtet.
Aber das ist das gemeinsame Merkmal, aber das ist nicht der ausschlaggebende
Punkt. Also, einfach uns. Andi, nicht, dass ich kurzhaarige Weiber scheiße finde. Aber Ezri war die Süße und Jadzia war die Geile, so ist es einfach.
Ach so, also findest du Kes auch süß?
Ja.
Also Kes war definitiv.
Kes ist shit.
Moment, wir
rein
alle.
Vom Aussehen.
Warte, wir
von
alle.
Von ihrem Verhalten, von ihrer
wir
Art.
Alle, ja, das ja. Wir alle auch hassen Kes, weil sie ein super langweiliger, farbloser und nutzloser Charakter war.
Fand ich überhaupt
aber,
nicht.
Aber Kes war nicht unattraktiv, Mann.
Nein, Moment mal.
Wir reden ja jetzt nicht von der Attraktivität.
Ach so.
Wir reden davon vom Charakter.
Ja, Kes war langweilig.
Kes war zwar, also im Gegensatz zu den meisten Star Trek-Spezies, wirklich langweilig. Aber es gab einen geilen Denkanstoß. Du lebst nur 8 oder 9 Jahre.
Ja.
Das war geil. Ich fand den Denkanstoß geil. Und ich fand geil, was sie daraus gemacht haben. Gerade mit diesen paar Zeitreisenfolgen. Also Kes hat absolut ihre Berechtigung in dem Universum.
Ja.
Auch wenn du jetzt nur noch Ja sagst, dann habe ich meine Fresse halt.
sie ist trotzdem shit.
In dieser, die Trill tauchen das allererste Mal in dieser TNG-Episode auf, wo ein Botschafter Odan auftaucht, da sahen die Trill noch anders aus, da hatten die nicht diese Punkte, sondern so eine komische Platte auf der Stirn. Und da war es so, dass sich Dr. Crusher in diesen Trill verliebt, also die gehen eine Beziehung ein und dann, ich weiß nicht mehr warum, aber der stirbt. Und sein Symbiont wird in einen neuen Wirt eingepflanzt. Und dieser neue Wirt war eine Frau. Also das geht über geschlechterübergreifend. Und dieser neue Wirt, dieses neue Wesen, was entstanden ist, versucht die Beziehung mit Beverly Crusher dann weiter aufrechtzuerhalten. Aber Dr. Crusher kommt nicht damit klar, dass es plötzlich eine neue Person ist, auch wenn es die gleiche Persönlichkeit oder eine ähnliche ist, und trennt sich dann von ihr.
Ich hab eine ganz dunkle Erinnerung daran, aber keine echte, wenn ich ehrlich bin. Wahrscheinlich versuche ich sie mir gerade einzureden.
Das war auch noch.
Das war halt eine durchschnittliche Folge, muss man ganz ehrlich sagen.
Es gibt auch.
Hast du eine Erinnerung daran?
Ja, ich nicht.
Es gibt auch einige Widersprüche zwischen den Trill, wie sie damals dargestellt wurden und so, wie sie heute dargestellt wurden. Dazu später noch ein bisschen mehr. Der prägendste Wirt des Dex-Symbionten war höchstwahrscheinlich Curzon.
Ja, weil es der Vorangehende war.
Das war der Vorangehende und der war auch der wirklich bedeutendste, um es mal wirklich so zu sagen.
Wie lange gab es den Curzon? 90 Jahre
fast,
oder was?
Der wurde fast 100 Jahre alt. Ja. Das war ein Humanoid, Quatsch. Natürlich war es ein Trill
halt.
Quatsch, natürlich war es ein Trill.
Oh, Fred.
Und
spring aus dem Fenster.
Der war, Curzon Dex, war einer der bedeutendsten Diplomaten in der Geschichte der Föderation.
Obwohl er trotzdem Draufgänger war.
Weil er, das war halt so ein
So ein Macho, so ein Womanizer.
Ja,
ne?
Das war so ein Womanizer, so ein Lebemann. Und er war einer der bedeutendsten Diplomaten und Kenner der klingonischen Kultur. Er war praktisch das Individuum, das die Klingonen und die Föderation so, naja, in eine Allianz geführt hat, sag ich mal, oder aus dem Krieg rausgeführt hat. Also das war wohl ein ultra heftiger Typ, das war wohl wirklich eine ganz große politische Persönlichkeit, also das war jemand, den man in Museen thematisiert.
Ja, da gibt's ja auch diese geile Folge mit den Klingonen, wo sie den Blutschwur vereinbaren, wo der Curzon und dann Jadzia hergeht und diesen Schwur leistet.
Ja, und das spielt bei Deep Space Nine ganz oft eine Rolle. Jadzia, die ja diesen Symbionten in sich hat, ist deswegen, weil der vorherige Wirt Curzon war, eine große Kennerin der klingonischen Kultur. Also die lebt, die atmet das.
Ja, das frage ich mich doch, was ich auch sehr geil finde, Entschuldigung, wenn ich dich da kurz unterbreche. Ich finde diese Nähe, die Jadzia zu den Ferengi hat, einfach herrlich. Dass sie da mit denen zusammen Togo spielt, ja, und da immer auf Konfrontation geht, das ist einfach immer wieder geil.
Aber das ist ja etwas, das Jadzia dem Dex-Symbionten hinzugefügt hat.
Ein Moment, was du gerade gesagt hast, da verstehe ich gerade was nicht. Du hast gesagt, dass Curzon Dex einer der Diplomaten war, der den Frieden zwischen den Klingonen und den Menschen.
Ich glaube, ich meine, er hat die Kitomer-Verträge ausgehandelt.
Okay. Wirklich? Erstens, wann war das? Du sagst, er ist 100x geworden. Mhm. Zweitens, wenn das so ist, warum sehe ich nicht bei Discovery? Discovery hat den. Also Andy hat es noch nicht gesehen.
Discovery spielt ja noch früher.
Ohne das Ende jetzt vorwegzunehmen, aber Discovery zeigt den Klingonenkrieg.
Aber Discovery spielt noch
früher. Und er endet ihn auch
zur
so.
Zur Zeit von. Es gab ja mehrere Klingonenkriege. Zur Zeit von Discovery hat Curzon noch nicht gelebt.
Also gut.
Also Curzon.
Curzon. Ja.
Hab ihn scheiße erzählt. Symbiont. Okay. Also erstmal Schnaps.
Ja. Prost.
Zum Wohl.
Oh, jetzt wird's langsam wird's echt übel.
Jetzt wird's brutal, ja.
Und bei Deep Space Nine spielt das immer wieder eine Rolle, dass Jadzia äußerlich ja so eine junge, hübsche Frau ist, aber ihre Persönlichkeit relativ alt wirkt. Wenn Benjamin Sisko, der Commander Deep Space Nines, mit ihr spricht, nennt er sie ja auch immer alter Mann, weil Sisko ja eine Beziehung vorher zu Curzon hatte. Der kannte den, das war ein Bekannter von ihm.
Ja.
Und das ist so diese Vermischung der Persönlichkeiten, dass sie einerseits Jadzia ist, aber andererseits auch diese Wirte, die vorher da drin waren. Ja?
Was willst du jetzt damit sagen?
Einfach nur um diese Vermischung der Persönlichkeit.
Ich wollte vorhin schon sagen, ich glaube, dass wer ist der Wirt vor Jadzia nochmal?
Curzon.
Ich glaube, dass Curzon nur so alt und wichtig ist, weil er halt mit Benjamin Sisko interagieren muss. Weil es halt geil ist, dass es so ist.
Es ist eine geile Idee.
Es ist eine mega geile Idee, dass Benjamin Sisko.
Drehbücher.
Ja.
Wenn du dir mal anguckst, zum Beispiel wieder auf die Klingonen-Folge zurückzukommen, die Klingonen tun sich erheblich schwerer, sich mit Jadzia Dex als Person anzufreunden. mit dem Decksymbionten als beispielsweise Benjamin Sisko.
Ja, ja, aber es ist geil gemacht, wie es sich trotzdem den Respekt dann holt.
Ne? Ja, natürlich, auf jeden Fall.
Weil Jadzia heiratet ja dann auch im Laufe der Serie Deep Space Nine Worf, den einzigen Klingone in der Sternenflotte. Mhm. Und das hängt halt auch stark zusammen, dass sie ein großer Kenner der klingonischen Welt, der Kultur, der klingonischen Psyche ist.
Sie lässt jeden Scheiß über sich ergehen, um das zu machen.
Ey, sie
da kommt auch diese von dem Königreich, wie heißt er nochmal? also der Vorgesetzte vom Worf, also sein der Leiter von dem Haus, der ihn übernommen hat.
Mhm.
Martok. Dem seine Frau muss ja verifizieren, dass sie einen heiraten darf. Und dann gibt es diese Riesenfolge mit Theater und Scheißdreck, wo sie alles über sich ergehen lässt. Hauptsache, sie kriegt Worf seinen Cock.
Ja, sie ist eine Worf relativ.
Was die mit sich machen lässt, Worf muss den geilsten Cock im ganzen Universe haben. Known Universe haben.
Worf ist auch einfach ein sexy Motherfucker, Mann.
Die Cock, aber hallo.
Ja, wenn ich für irgendwen im Star Trek-Universum schwul werde, dann für Worf, Mann.
Nein, auf keinen Fall.
Für Jean-Luc eben.
Ja, Jean-Luc ist leider asexuell.
ich wäre auch ein bisschen schwul für Archer, wenn ich ehrlich bin.
Nee, Mann.
Doch.
Nee,
Archer ist nicht.
Ich bin großer Fan von Enterprise. Ich bin auch ein bisschen Archer-schwul, muss ich echt sagen.
Was ist so dein Gender? Ich bin Archer-schwul.
Ja, heutzutage darf man es ja sagen, ne? Und ab sofort sprichst du mich mit Pxi an, okay? Nein.
Also es gibt einige Inkonsistenten zwischen der Darstellung der Trill bei TNG, wo sie das erste Mal aufgetaucht sind, und zwischen der Darstellung, wie wir sie bei Deep Space Nine sehen. In dieser einen TNG-Folge ist es so, dass der Wirt, Verzeihung, ich komme durcheinander.
Mea culpa.
Da ist es so, dass der Symbiont die Persönlichkeit des Wirtes vollkommen verdrängt und der Wirt praktisch nur eine leere Hülle ist.
Ja.
Ja. Bei Deep Space Nine, wo das halt deutlich krasser ausgearbeitet ist und deswegen die in Anführungszeichen kanonischere Erklärung ist, ist es halt wirklich diese Vermischung der Persönlichkeiten. Und das ist jetzt tatsächlich sehr nerdig. Es gibt im Star Trek-Kanon keinen Beweis dafür, dass der Planet Trill Mitglied der Föderation ist. Das wurde nie beantwortet, erwähnt, wirklich eindeutig gesagt. Es gibt ein Buch, das heißt Star Trek Sternenatlas, laut dem der Planet Trill seit 2285 Mitglied der Föderation ist und im Alpha-Quadranten liegt. Dieses Buch ist aber unkanonisch. Also in den Serien, in den Filmen wurde nie eindeutig bestätigt, dass Trill Teil der Föderation ist.
Also allein, dass ein Trill Mitglied der Föderation wird,
hat nichts zu sagen.
Ich glaube, das ist wieder so eine Form von nicht drüber nachgedacht. Da es so dargestellt wird, wird es einfach so angenommen.
Dass ein oder mehrere Mitglieder an Mitglieder der Sternenflotte sind, heißt nicht automatisch, dass sie der Föderation teilwohnen. Denn es gab ja zum Beispiel Nork, der Teil der Sternenflotte wurde. Trotzdem ist Ferengi Nah kein Mitglied der Föderation.
Das stimmt absolut, aber ich glaube einfach, dass da nicht drüber nachgedacht wurde.
Aber das ist ganz ehrlich. Ich finde, das ist eine Randnotiz.
Ja. Definitiv.
Also, so wie es dargestellt wird, gehören die Trill definitiv dazu.
Man vermutet es sehr stark.
Oder man ist definitiv im absolut friedlich-diplomatischen Austausch.
Ja, man, definitiv. Genau.
Jetzt frage ich euch mal tatsächlich so ganz offen. Würdet ihr diesen Deal eingehen? Also würdet ihr euch, wenn euch das angeboten werden würde, so einen Dex-Symbionten oder auch einen anderen Symbionten, der Vorerfahrung hat, in euch einpflanzen lassen?
Ich muss gestehen, das erinnert mich ein wenig an eine Borg-Assimilation. Im entferntesten Sinne ist es nämlich dasselbe.
Mm.
Ja, du teilst Erfahrungen, Wissen mit anderen Persönlichkeiten. Ja, nicht in dem extremen Ausmaß, aber es geht in dieselbe Richtung. Das könnt ihr nicht widerlegen.
Naja.
Doch, ist so.
Du bist, Moment.
Egal, erzähl weiter. Egal, lass ihn mal.
Erzähl weiter.
Von daher fände ich es eine Ehre, ein Trill zu sein, der tatsächlich mit einem Symbionten verschmolzen werden kann. Weil überleg mal, du bist eine junge Persönlichkeit mit 20x Jahren, hast fett dafür gearbeitet, hast studiert, hast gelernt ohne Ende und dann auf einmal, bam, kriegst du Erfahrungen und Wissen von 300, 400 Jahren anderen Trills. Das ist unbeschreiblich. Das ist ein Ziel, darauf würde ich hinarbeiten wollen. Das fände ich eine Ehre, das fände ich Das finde ich mega geil.
Also als Mensch sage ich erstmal nein. Als Mensch nein.
Keine Chance. Laber keinen Scheiß. Nein,
als Mensch.
Laber keinen Scheiß.
Und du dann, fänd, warte kurz.
Überleg dir mal, du könntest das Wissen und Erfahrungen von hunderten von Jahren von Mathematikern,
Lass mich meinen Punkt kurz ausführen. Okay. Als Mensch heißt die Antwort erstmal nein. Realistisch betrachtet nein. Meine erste Bullshit. Frage wäre, wer ist mein Symbiont? Wen kriege ich?
Das ist doch scheißegal.
Nein, eben nicht. Ich könnte auch einen Wichser kriegen, der seit 200 Jahren einfach nur absäuft im Olas.
Das ist Quatsch. Symbionten sind für was Höheres
bestimmt.
Ja, bestimmt.
Weißt du nicht.
Olas ist eine Pennerkneipe in Pforzheim.
Wenn ich, keine Ahnung, Einstein oder...
Überleg dir mal, wenn Symbionten so ein Bullshit wären wie Olas Penner... dann würde es da auch nicht diese große Selektion im Vorfeld geben.
Okay. Ich würde trotzdem selektieren, also wenn ich wirklich die Chance hätte, ich bin jetzt kein Trill, sondern ich bin jetzt ein Mensch, der die Entscheidung treffen muss, ob er das haben will.
Ja.
So. Dann würde ich erstmal fragen, was ist mein Symbiont, was hat er erlebt? Und was mich echt fertig machen würde, ist die Tatsache, dass wenn er wieder raus will oder rausgenommen wird, bin ich tot. Das heißt,
ja,
ich mache zwar
Erfahrungen. Ja, aber das passiert ja im Normalfall nicht.
Ich mache zwar Erfahrungen, aber...
Also Jadzia berichtet bei Deep Space Nine, dass die Verpflanzung mit dem Symbionten, und das wird relativ häufig thematisiert, einerseits schon ein Privileg ist, weil sie halt Erfahrungen von hunderten Jahren hat, wie du schon gesagt hast, und sie halt auch deswegen eine absolut krass angesehene Wissenschaftlerin in der Sternenflotte geworden ist. Also Jadzia hätte ohne den Deck-Symbionten nicht den Status erreicht, den sie hatte.
Sie ist in dem Fall hätte ich Moment, ja gesagt,
sie
Andi.
Jadzia war mit Sicherheit auch so eine Streberin, eine absolut super krasse Wissenschaftlerin.
Aber sie wäre mehr als Lieutenant eingestiegen.
Aber
also das ist ein Riss.
Moment, nein.
Doch.
Dass jemand zum Zeitpunkt X nur ein Lieutenant ist, hat nichts zu sagen, denn sie war auch noch nicht sehr alt. Sie hatte auch noch nicht die wahnsinnige Zeit.
Leute.
Moment. Aber Jadzia berichtet auch darüber, dass die Erinnerungen ihrer ehemaligen Wirte nicht nur ein Privileg, sondern auch eine Bürde ist.
Natürlich.
Sie berichtet auch davon, dass die Erinnerungen ihrer ehemaligen Wirte sie teilweise quälen.
Ja, natürlich.
Und ihr halt auch wirklich negative Emotionen bereiten.
Das gehört dazu. Das ist ja vollkommen klar.
Folgende.
Aber am Ende des Tages in Summe gesehen ist es eine Bereicherung deiner eigenen Persönlichkeit.
Andi, warte mal. Ich verstehe, was du sagen willst. Aber mal zum Beispiel folgende philosophische Frage. Stell dir vor, du könntest das Mindset von, sagen wir mal, Albert Einstein übernehmen.
Ja.
Okay?
Okay.
Aber du müsstest gleichzeitig die Erinnerungen und die Erfahrungen eines Ersten Weltkriegsveterans an der Westfront übernehmen. Du sagst jetzt wahrscheinlich leichtfertig ja.
Ja.
Ich würde
sagen... Aber die
sagen,
Frage ist, weißt du, was das bedeutet?
Auch wenn es grausam ist, auch wenn es ein Horror ist, das miterlebt zu haben, ist es trotzdem am Ende des Tages eine Erfahrung, die mich prägt,
ja,
die mich weiterbringt.
Bist du dir sicher, dass diese Horrorerfahrung nicht so überwiegt, dass das Wissen, das du von Albert Einstein bekommen könntest, nicht mal in deinem Stammhirn ankommt, weil du keine Zeit hast, darüber nachzudenken?
Ganz ehrlich, wenn das nicht so der Fall wäre, dann wäre ich kein Trill, der für einen Symbionten
ausgewählt
wurde.
Du bist kein Trill, wir reden hier hypothetisch über uns.
Hypothetisch, wenn mir ein Symbiont zugewiesen wird, dann werde ich diesen Prüfungen bestehen können. Und meine Persönlichkeit ist so ausgeprägt, dass ich diese Erfahrungen zur Kenntnis nehme.
Die Frage von Fred war, würdest du es, du wie du gerade bist, ohne dass du irgendeine Trillschulung überstanden hast.
Ich würde mich als Borg-Drohne assimilieren lassen.
Weißt du, was Kriegszittern war?
Was für ein Ding?
Kriegszittern, sagt dir das was?
Nein.
Kriegszittern ist zum ersten Mal, es ist eine psychosomatische Krankheit, die ist zum ersten Mal im Ersten Weltkrieg aufgetreten.
Sie wurde zum ersten Mal da beschrieben.
Ja, oder beobachtet, keine Ahnung. Weil zum ersten Mal ganze Truppen über Stunden lang bombardiert wurden. Unter Todesängsten. Guck dir mal die Videos an, wie das aussieht. Die haben ihr Leben lang, wenn sie nicht geschlafen haben, sie einfach nur noch gezittert, wie Wahnsinnige. Und am Anfang wurde sogar noch hingestellt, dass es Simulanten sind, etc. So eine Erfahrung, die deine komplette Psyche zerstört. Du weißt nicht, was dein Hirn damit macht, wenn dein Trill wird, das in dich einpflanzt. Ich verstehe, was du sagen willst. Ich verstehe es absolut. Aber die echten keiner von uns hat jemals einen Krieg erlebt. Wir können es nicht mal ansatzweise vorleben, was ein Krieg. Und dann kriegst du diese Erfahrung
es
mit.
Es gibt so viele Leute, die das miterlebt haben. und danach noch 40, 50, 60, 70 Jahre gelebt haben.
Ja, aber wie?
Glaubst du, die haben sich über Realitätstheorie Gedanken gemacht?
Geprägt. Sie wurden dadurch geprägt, sie haben ihre eigenen Entscheidungen getroffen anhand dieser Erfahrung.
Ja, aber du gehst das Risiko ein, dass deine Psyche das nicht verträgt?
Ja.
Hm. Okay.
Würde ich eingehen.
Ich
gehe davon aus, dass das Konsortium, das darüber entscheidet, ob ich einen Wert eingepflanzt kriege oder nicht.
Die Frage war, es gibt kein Konsortium, es gibt kein Training. Würdest du es tun? Das war die Frage. Als ich Mensch sage ich nein, als Drill sage ich wahrscheinlich ja. War die Antwort.
Die Prämisse ist doch, dass es ein Konsortium gibt, das darüber entscheidet, ob mir ein Drill eingesetzt werden kann oder nicht.
Das war nicht Freds Frage.
Jeder Symbiont wird doch nur einer Spezies oder einem Wesen eingesetzt, das dafür qualifiziert ist.
Wenn du Drill bist. Freds, war mal kurz an, um das kurz abzuschließen.
Ganz ehrlich,
ich
wäre nicht qualifiziert.
Ja, ihr dreht euch auch gerade im Kreis ein bisschen.
Also, jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, wenn jetzt ein Drill-Konsortium herkommt oder irgendein anderes Drillwesen mich beurteilen müsste, um zu entscheiden, ob ich fähig wäre, einen Symbionten in mir zu tragen oder nicht, würde es nein sagen. Ja, das würde es zu uns allen sagen.
Ja, wir sind alle viel zu normal dafür.
Wir sind Assos. So. Aber angenommen, dieses Konsortium würde entscheiden, ich bin dazu in der Lage, ich wäre psychisch und physisch in der Lage, diesen Symbionten weiterzubringen.
Ja. Und ja, dann mache ich es auch.
Ja?
Das war nicht die Frage von Fred. Frage von Fred war du als du.
Ich würde mich dafür bewerben.
Okay, gut. Mach weiter, Fred.
Schön. Ey, das ist eine super. Ich will die Trill als Spezies jetzt auch tatsächlich langsam beenden.
Das war eine gute Diskussion gerade.
Das ist super schwierig, Mann. Das ist auch eine Frage, die du nicht so aus dem Bauch beantworten kannst.
Ich muss aber
auch
ganz ehrlich sagen, die Entscheidung fällt mir wesentlich leichter als die Fragen mit der Borg-Assimilation.
Ich glaube, leichtfertig sagt jeder ja. Aber wenn du mal genau darüber nachdenkst, dass deine Persönlichkeit vermischt wird und dass du danach nicht mehr derselbe bist, und dass du vielleicht auch mit negativen Erfahrungen deiner Wirte konfrontiert wirst.
Aber das gehört dazu.
Jetzt
Überleg dir mal, Fred, kurz. Stell dir vor, du könntest jetzt auf der Stelle mit 200-300 Jahren Lebenserfahrung gespeist werden. Mhm. Wäre das nicht eine Bereicherung?
Ich muss sagen, dass ich davor eher zurückschrecke, weil ich kann das jetzt nicht auf irgendeine Studie stützen.
Also ihr seid echt konservativ.
Ich kann das jetzt nicht auf irgendeine Studie stützen oder so, aber ich vermute tatsächlich, das ist jetzt subjektive Meinung, ich vermute, dass dumme Menschen oft glücklicher sind als intelligente Menschen.
Willst du mich jetzt gerade beleidigen? Oder?
Nein, aber wisst ihr, worauf ich hinaus will? Wenn du so viele ambivalente Erfahrungen in dich aufnimmst, ich glaube, das kann dich auch sehr belasten, Alter. Wenn du, so wie Fab gerade gesagt hat, hast plötzlich Erinnerungen an den Ersten oder Zweiten Weltkrieg oder an andere traumatische Erfahrungen in dir aufnimmst. Mich würde es reizen, durch die Aufnahme eines solchen Symbionten zu einem leistungsfähigeren Individuum zu werden, denn das wirst du. Aber ich hätte auch wirklich Angst davor, sehr viel meiner in großen Anführungszeichen Unschuldigkeit abzugeben.
Deswegen habe ich gesagt, ich will wissen, was ich mich. Lass es uns abschließen.
Ja.
Nächstes Spiel.
Das ist eine endlose Diskussion, weil du kannst dir auch Chief O'Brien angucken, der im Cardassianischen Krieg mitgewirkt hat, der quasi auch ein normales Leben führt, seine Erfahrungen gesammelt hat, aber deswegen kein psychisches Wrack ist.
Also wenn ich so eine Frage gestellt kriege, stelle ich es mir einfach vor als Realität. Die Trill stehen vor mir und stellen mir die Frage. Wenn sie mich testen, wie du es gerade gesagt hast, wenn sie mich testen und mich als absolut geeignet befinden und ich bekommen Wirt mit der und der Erfahrung, bin ich sofort dabei.
Einem Wirt, von dem du nicht weißt, was er für Erfahrungen
gesammelt
hat.
Wenn sie mich als geeignet empfinden, würde ich es vielleicht sogar hinnehmen, ja. Okay. Aber wenn jetzt Fred kommt und sagt, ich habe einen Wirt in der Tasche, soll ich ihn dir einpflanzen? Habe ich irgendwo gefunden? Dann sage ich nein. Das will ich damit sagen.
Jeder Wirt hat doch per Definition von dem Dasein des jeweiligen Symbionten, ist doch jeder Symbiont per Definition ein Wesen, das dich bereichert.
Exakt, aber
ja, definitiv.
Es gibt Bereicherungen, die ich vielleicht nicht erfahren will. Und davor habe ich Angst, potenziell.
Du hast vielleicht Angst davor, aber am Ende des Tages.
Ja, aber ich werde es deswegen nicht machen.
Stell dir mal vor, wir wissen alle, Fabio, du hast Flugangst. Du kriegst jetzt einen Symbionten reingepflanzt, der einen Pilotenschein gemacht hat.
Das wäre erstmal kein Problem.
Natürlich war es kein Problem, weil nach der Verschmelzung mit dem Symbionten würdest du dadurch deine Flugangst.
Ja, aber das würde ich machen. Das aufheben. Das würde ich machen. Das würde ich machen.
Siehst du? Und genauso kann so ein Symbiont, der in einem Ersten Weltkrieg und in einem Zweiten Weltkrieg und in einem Dritten Weltkrieg mitgewirkt hat, ebenso deine Angst vor Krieg oder vor Gefechten widerlegen.
Verstehst du? Gefährlich.
Nein, das ist so.
Ja, okay, Leute, also
lass uns weitergehen.
Super krass, ich hätte tatsächlich auch in der Vorbereitung dieser Show nicht gedacht, dass wir eine Dreiviertelstunde nur über diese Idee jetzt sprechen. Eine super interessante Science-Fiction-Idee und die muss auch, glaube ich, jeder für sich beantworten. Ich glaube aber, dass man die auch gar nicht so richtig beantworten kann. Ich glaube, das muss man erstmal erleben, wenn es überhaupt irgendwie möglich ist. Gut, Leute, ich würde tatsächlich als nächstes gerne über die Cardassianer sprechen.
Jetzt schon?
Ja, denn über
Nein.
die... Moment.
Nein!
Über die Bajoraner können wir erst richtig geil sprechen, wenn wir zuerst darüber gesprochen haben, was die Cardassianer getan haben.
Okay, dann vermischen wir die beiden einfach.
Nee. Wir sprechen jetzt tatsächlich erstmal über die Cardassianer.
Okay.
Die Cardassianer tauchen auch schon bei The Next Generation, also bei Picard und Co. auf und spielen da im Laufe der Serie immer mal wieder eine größere Rolle. Richtig ausgearbeitet wurden sie dann bei Deep Space Nine. Die Cardassianer haben, kurz vorzustellen, eine gräuliche Hautfarbe. Sie haben alle schwarze, glatte Haare. Sie haben so Knochenwülste im Gesicht. Sowie relativ stark ausgeprägte Wirbelknochen.
Extrem breite Schultern.
Oder
Hals, ja.
Die haben auch so strange Wirbelknochen rechts und links am Hals. Also die haben schon so eine sehr beeindruckende Körperstatur von Natur aus.
Ja.
Also die sehen wirklich alles andere als Pussy-like, sag ich mal, aus.
Sind halt Kisten, ja, um es mal auf gut Deutsch zu sagen.
Aufs gut Deutsch zu sagen, die sind rein physiologisch schon so als echte Kisten veranlagt. Also einen Cardassianer würde man tatsächlich gerne als Türsteher engagieren. Ja.
Wobei sie von der Statur mehr her machen als von der tatsächlichen physischen
Leistungsfähigkeit. Ja.
Danke. Genau.
Also es sind jetzt auch keine Supermänner. Wir wissen über die cardassianische Kultur bzw. Gesellschaft, dass sie in so einer Art Militärherrschaft bzw. Polizeistaat organisiert sind. Und wir wissen, dass sie einen extrem mächtigen Geheimdienst haben, den Obsidianischen Orden.
Ja.
Sie sind sehr zielstrebig. Sie sind listig. Sie sind ganz zentrale Charaktereigenschaft, skrupellos. Also sie setzen ihre Ziele durch, meistens ungeachtet aller ethischer oder moralischer Bedenken.
Währenddessen repräsentieren sie allerdings eine diplomatische Stärke.
Ja.
Also sie sind in der Kommunikation.
Sie sind kein stumpfes Kriegervolk, nein, wie die Klingonen, korrekt, die sie am Anfang dargestellt, ja, werden, sondern sie sind wirklich clever. Sie sind clever.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Sie sind schlitzohrig, sie wissen, was sie wollen. Und sie wissen, wie sie das kommunizieren müssen, um, ja, das Ziel zu erreichen. Im Zweifel mit politischen Mitteln. Allerdings schrecken sie nicht davor zurück, das auch mit militärischen Mitteln, ja, zu erreichen.
Sie sind eine Kolonialmacht. Sie erobern und unterjochen im wahrsten Sinne des Wortes andere Sternensysteme. Wir wissen über sie, dass sie, auch wenn sie bei The Next Generation am Anfang noch eine kleine Rolle spielen, wir vermuten, dass sie eine der mächtigsten und fortschrittlichsten Spezies des Alpha-Quadranten sind, also das ist der Bereich, den wir bei Star Trek sehen, unser Bereich der Galaxis. Ja? Und ganz, ganz zentraler Punkt in der Star Trek-Lore ist ihre Eroberung und Unterdrückung des Planeten Bajor. Die Bajoraner, der Planet Bajor, über den wir später noch sprechen werden, ist so ein relativ kleiner, relativ unbedeutender Planet des Alpha-Quadranten. Und diesen Planeten haben die erobert und regelrecht versklavt. Sie haben Millionen von Bajoraner in Arbeitslager und auch in regelrechten Vernichtungslagern exekutiert und für sich arbeiten lassen. Also Es gibt ja diese These, die wir in unserer ersten Völkerkunde schon besprochen haben, dass jede Spezies bei Star Trek die Repräsentation einer Kultur ist, die wir in der Erdgeschichte kennen. Und die Bajoraner können gesehen werden als Nazis. Es gibt aber auch relativ viele Fans, die die Cardassianer als Russen, als die Sowjetunion sehen.
Du hast gerade Bajoraner als Nazis
bezeichnet. Cardassianer. Verzeihung. Es gibt auch viele Fans, die Cardassianer als Sowjetunion interpretieren.
Okay, also Cardassianer als Nazi oder als Sowjetunion.
Genau.
Ich sag mal so, ich bin kein Fan davon, Spezies bei Star Trek in die Realität, also in unsere Realität hochzuheben und zu vergleichen, weil bloß, weil die Menschheit es geschafft hat, jegliche Gräueltaten und unter jeglicher Flagge zu begehen, heißt noch lange nicht, dass Dinge, die jemand wie Gene Roddenberry aus der Feder entstammen, man unbedingt vergleichen muss. Natürlich sind die Schreiber geprägt von dem, was sie wissen, ist ja klar.
Ja.
Aber ich versuche es davon wegzuheben. Es gibt natürlich absolute Parallelen, besonders zwischen Cardassianern und Nazis, gerade wenn es um die Lager geht, die Arbeitslager, die Konzentrationslager. Natürlich gibt es Parallelen.
Was alles auch die Russen gemacht haben.
Exakt. Aber ich versuche mich davon fernzuhalten.
Wobei die Russen eher plump waren, was das Diplomatische angeht, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ja, das waren die Nazis auch.
Nein. Absolut nicht.
Nein.
Sneaky Arschlöcher. Die Nazis waren sneaky ohne Ende. Die hätten sich jedem Wichser sofort an den Schwanz geschmissen, der mitspielt. Aber
wenn du,
sofort,
wenn du
egal
die Charaktereigenschaften eines Cardassianers, wie du
es
vorhin beschrieben hast, einer heutigen oder einer vergangenen Art oder Kultur zuordnen würdest, dann würde es eher den Nazis zusprechen als den Sowjets.
Ja.
Man hat von den Nazis immer besonders dieses Bild, dass sie besonders stolz sind, auf einer besonderen Ehre aufbauen und sich allen treu sind.
Ja.
Aber wir wissen heute, dass es ein absoluter Bullshit ist. Die komplette Führungsebene der Nazis hat sich gegenseitig intrigiert, wie es gerade nur so geht. Mhm. Also GZSZ ist ein Scheißdreck dagegen.
Ja.
Das wissen wir heute. Nach außen haben sie natürlich ein unfassbar geiles Bild, sage ich mal, produziert. Als wären sie eine Einheit, die sozusagen gegen das Böse der Welt, gegen das Finanzjudentum und sonst was steht. Und dieses Bild widerspiegeln schon ein bisschen die Cardassianer, definitiv. Also sie fabrizieren das Bild auch.
Ja.
Aber ich mag es nicht so gern, damit zu vergleichen, weil die Nazis stimmt. und die Kommunisten, das ist zu real. Und Cardassianer sind für mich immer noch Aliens, die eine gewisse kranke Art an sich haben. Aber ich will sie ungelöst von irdischen Exemplen betrachten.
Also ich finde es interessant, die Star Trek-Völker mit Dingen zu vergleichen, die wir im echten Leben kennen. Aber wie du schon gesagt hast, Fab, das sind halt solche Tropes, solche Archetypen der Erzählung, die natürlich auch auf dem basieren, was wir aus der Weltgeschichte
klar
kennen.
Wir sind Du bist Mensch, du vergleichst mit dem, was du kennst.
Ja.
Und auch die das sich ausgedacht haben, kennen die Weltgeschichte und versuchen sich halt irgendwas Böses auszudenken. Und was macht der Ami, der sich was Böses ausdenken will, denkt sich der Nazi aus. So ist es halt.
Ja.
Und deswegen sind die auch nah dran. Aber ich sag's jetzt mal ganz blöd, ich mag die Cardassianer trotzdem. Sie haben einen eigenen Charme.
Mhm.
Aber auch das, muss man sagen, hatten auch die Nazis. Haben sie ja bis heute ihren eigenen Charme, den viele beeindrucken, was sie so gefährlich macht, was die Ideologie so gefährlich macht, was wiederum die Cardassianer auch gefährlich macht, wenn man sie in dem Bild
betrachtet. Was meinst du genau mit einem Charme, den die Nazis hatten?
Die Nazis haben einen absoluten Charme, bis heute.
Der
Zweite Weltkrieg, guck dir doch einfach mal eine Zweite Weltkriegs-Doku an. Und schau dir an, wie die Nazis agiert haben. Schau dir an, wie alles passiert ist. Und es hat einen gewissen Charme es hat eine gewisse Ästhetik, die Uniform, was sie gemacht haben, was sie gesagt haben, was im Hintergrund abgelaufen ist und was sie wirklich gemacht haben, ist der letzte Müll. Aber wenn du mal wirklich die reine Propaganda nimmst, also das, was du wahrscheinlich als Idiot, der damals irgendwo gelebt hat, den nichts interessiert hat, was mitkriegt hast, das hat einen gewissen Charme.
Was du beschreibst, ist Intelligenz. Sie sind schlau vorgegangen. Mhm. Sie haben das klug gemacht. Sie haben sich nicht in die Sache reingestürzt, sondern sie haben eine Philosophie errichtet. Sie haben das Ganze ganz schlau aufgebaut. Sie haben das propagandistisch ins Übelste ausgenutzt und das verkörpern eben auch die Cardassianer.
Also die Nazis haben sich ja nach außen eben so als ehrenvolles Volk mit so einer ehrenvollen Mission präsentiert.
Sie hatten den Vorteil, dass es keine sozialen Medien und Shit gibt. Wenn die was gesagt haben im Kino, dann wurde es als bare Münze angenommen.
Ja, das waren halt damals die sozialen Medien. Ja.
Und da, das Höchste, was passieren konnte, ist, dass jemand, den du kennst, von der Front zurückkommt und der sagt, war nicht ganz so. Und dann denkst du dir trotzdem, ja, aber
also im Kino wurde es so gesagt. Wie schon gesagt, die Cardassianer sind kein so wahnsinnig stumpfes Wikinger-Kriegervolk, wie die Klingonen am Anfang noch gezeichnet werden, sondern die sollen wohl in der Star Trek-Lore einmal vor vielen Hunderten, vielleicht sogar tausenden Jahren friedlich gewesen sein, sogar spirituell. Sie sind Kunstliebhaber, wie wir bei Deep Space Nine oft mitkriegen. Sie haben eine reiche Kultur. Das ist kein stumpfer Abfuckstaat, sondern die haben Kunst, die haben Musik. Es gibt da wirklich Intellektuelle in dieser Gesellschaft. Die sollen wohl dann aufgrund von Ressourcenknappheit zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Geschichte zu einer Militärherrschaft aufgestiegen sein. Und ganz wesentlich für die Cardassianer, wie wir sie in Deep Space Nine gezeichnet sehen, ist diese Geschichte mit den Geheimdiensten. Die Cardassianer haben den Obsidianischen Orden, ein unfassbar potenter Geheimdienst, der so wirklich
Stasi, ne?
Ja, der also ein Geheimdienst,
Gestapo.
Ein Geheimdienst, der buchstäblich alles wegficken kann. Und so eine Art Polizeistaat, Überwachung, Nationalstolz, du musst aufpassen, was du sagst. Wenn du was Falsches sagst, kann es sein, dass du verpfiffen wirst, Stasi. Du musst wirklich auf jeden deiner Schritte Acht geben und wenn du Scheiße baust, bist du morgen weg.
Darf ich das noch was ein bisschen Übergeordneteres sagen? Ich glaube nicht, dass eine Gesellschaft, die wirklich so funktioniert, zu einer interstellaren Reise jemals fähig sein würde.
Wieso nicht?
Weil um Wissenschaft zu betreiben, um wirklich neue Ideen voranzutreiben, radikale neue Ideen, brauchst du Freiheit. Auch mehr Freiheit, wie zum Beispiel zu sein in den USA möglich ist. Du brauchst absolute Freiheit. Und man könnte natürlich argumentieren, dass das alles entstanden ist, bevor sie so radikalisiert wurden. Das ist natürlich möglich. Also man siehe Hisbollah, man siehe ISIS, was weiß ich was, die Waffen des Westens, die den Fortschritt benutzen, aber selber komplett zurückgeblieben sind. Ist alles möglich. Ja. Aber ich sag mal, aber weißt du, um wirklich interstellare Reise, also jetzt gehen wir mal kurz aus dem Star Trek-Universum raus in die Realität, um wirklich so weit zu kommen, um das koordinieren zu können, du musst so...
Wobei,
ich glaube nicht, dass so eine Gesellschaft
das schaffen kann. Ich finde, dass man da unterscheiden muss zwischen einer wissenschaftlichen Freiheit, das heißt, du darfst krude Theorien erforschen und...
Krude Theorien?
Die gibt's in so einer Gesellschaft nicht.
Wir reden von einer wissenschaftlichen Freiheit und einer, ich sag mal, sozialen Freiheit. Ja, oder einer demokratischen Freiheit.
Das
muss man unterscheiden. Nein, weil ich finde, wenn du ein skrupelloser Wissenschaftler bist, der vollgepumpt wird mit finanziellen Mitteln, mit allem, was du brauchst, dann kannst du genau dieselben wissenschaftlichen Fortschritte erreichen, im Zweifel sogar mehr als mit einer demokratisch anerkannten Forschung.
Ja.
Albert Einstein wurde im Dritten Reich als Lügner und als Jude mit komplett kranken Theorien dargestellt, obwohl er eigentlich die Überformel in der Hand hatte.
Ja,
das stimmt nicht. Tut mir leid, Andi, das stimmt absolut nicht. Deine Wissenschaft so lange betreiben.
Weil er die falsche Einstellung hatte zum Nationalsozialismus.
Ja, aber trotzdem
haben wir mal angenommen, Albert Einstein wäre der pure Deutsche gewesen.
Ja. Er war Jude, schon keine Chance.
Ja, aber jetzt mal angenommen, Albert Einstein wäre der pure Deutsche gewesen. Kein Jude, kein Nichts, er hätte komplett arisches Blut in sich gehabt. Ja, um jetzt mal das Jargon...
Dann hätten sie es hingenommen.
Ja,
eben. Aber das widerspricht doch dem, was du gerade gesagt hast.
Sie hätten ihn Kohle reingepumpt. Sie hätten ihn mit allem versorgt, was er gebraucht hätte, um so viel zu erreichen,
wie
er
tatsächlich erreicht hat. Aber das meine ich doch gerade, das widerspricht dem, was du gerade gesagt hast. Wenn die Forschung, egal welcher Punkt der Forschung, der führenden Ideologie widerspricht... wird ein Riegel davor geschoben, egal wie viel, ob es jetzt daran liegt, dass du Jude bist, ob es daran liegt, dass dein Forschungsergebnis nicht der Ideologie,
da gebe ich dir recht, aber es hätte auch andere Persönlichkeiten als Albert Einstein gegeben, die dahinter gekommen wären. Oder willst du damit sagen, dass Albert Einstein so ein Individuum war?
Nein, will ich nicht sagen, aber ich widerlege das, was du gerade gesagt
hast. Albert Einstein hätte in diesem Konstrukt, wäre gescheitert. Bin ich bei dir. Aber
er ist gescheitert.
Max Mustermann.
In dem Konstrukt.
Ja, der Wissenschaftler, der Elite-Uni abgeschlossen hat und so weiter, wäre mit den entsprechenden Mitteln dahinter gekommen.
Ja, aber Andi, Vorsicht, ich widerspreche dir gerade, ich widerspreche nur dem, was du gerade gesagt hast. Also, dass sozusagen eine totalitäre Gesellschaft nicht einem wissenschaftlichen Fortschritt widerspricht. Sie tut es doch, weil wenn dein wissenschaftlicher Fortschritt irgendwas widerspricht, was du nicht hören willst, wird es unterdrückt. Siehe heute USA, Global Warming. Wir haben 1000 Beispiele.
Also hey, überleg doch mal. Trotzdem, im Zweifel ist es verlangsamt. Bin ich bei dir. Aber du kannst den wissenschaftlichen Fortschritt, wenn es entsprechend finanziert wird, auch wenn es durch eine absolutistische, diktatorische Macht erfolgt, kannst du die unterstützen und nicht verhindern.
Also
Überleg doch mal, warte. Nordkorea.
Ja.
Absolut diktatorisch. Alles wird unterdrückt, was andersdenkend ist. Trotzdem haben sie es geschafft, Nuklearsprengköpfe zu entwickeln. Auf eigene Faust.
Also, ich bin zwischen. Also, ich will noch mal kurz eure Standpunkte zusammenfassen. Also, Fabio vertritt gerade den Standpunkt, dass Forschung absolute Freiheit auch auf politischer Ebene braucht. Und Andi argumentiert gerade damit, dass auch in einem unterdrückerischen Regime Forschung zu Ergebnissen kommen kann.
Ja, Moment.
Ich bin gerade absolut hin und her gerissen zwischen euch beiden, weil einerseits.
Du hast es falsch gesagt.
Einerseits will ich zwar Fab zustimmen, aber es ist halt auch so, dass die Nazis, so verdammungswürdig ihr ganzes Regime und der ganze Scheiß auch war, in vielen Technologien, wie zum Beispiel Raketentechnik,
du hast mich komplett falsch
oder so weiter. Moment, ja, kannst dich gleich rechtfertigen. Dass das Nazi-Regime technologisch halt auch krasse Sprünge gemacht hat und dass die Nazis in einigen Punkten den Alliierten technologisch voraus waren.
Ich sag's nochmal. Also eigentlich hätte ich eigentlich, dass ihr das versteht. Ich sag's nochmal. Während des Zweiten Weltkrieges haben die Deutschen technologische Fortschritte gemacht. Die waren unglaublich.
Ja.
Und die wären vielleicht sogar ohne den Zweiten Weltkrieg und vielleicht sogar ohne diese Krankheit des Nazi-Regimes vielleicht nicht so möglich gewesen oder nicht so schnell entstanden. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass viele wissenschaftliche Fortschritte von Ideologien unterdrückt werden. Und, und dazu würde auch sowas wie die Cardassianer zählen. Die Erde ist rund, wirst du verbrannt von der Kirche.
Aber wieso solltest du als Macht, die versucht, deine Galaxie oder deinen Quadranten zu kolonialisieren, entsprechende Forschung unterdrücken?
Ja, warum haben die Nazis Albert Einstein rausgejagt?
Weil er Jude war.
Wir wissen,
unterdrückt? Sie hätten damit gewonnen.
Aber sie hätten auch jemand anders hervorbringen können, der kein Jude war.
Ja, und sie haben alles versucht. Sie haben es aber nicht geschafft.
Dazu muss man halt. Moment.
Leute,
zu
nein,
diesem,
wirklich
Moment,
nein.
Lass uns die Diskussion auch mal abkürzen, weil die führt auch gerade zu keinem Ergebnis.
Jetzt sagst du wieder, dass Albert Einstein die einzige Persönlichkeit wäre, die diese Erkenntnisse geschafft hätte.
Zu der Forschung Albert Einsteins muss man auch ganz deutlich sagen, dass die in den 30ern und 40er Jahren noch auf einer sehr abstrakten Ebene war und dass die damals keine praktischen Nutzen für die Kriegsführung hatte.
Ja.
Und deswegen war es für die Nazis auch ein leichtes, das als Bullshit abzutun.
Exakt. Ja. Und genau das meine ich. Aus ideologischen Gründen.
Zu den Cardassianern zurück. Was wir nicht genau, also vielleicht gibt es einen Kack- und Sachhörer, er möge uns gerne anschreiben, der das genauer weiß, aber ich habe keine Ahnung, wann genau diese Radikalisierung der Cardassianer stattfand. Das hat Andi vorhin gesagt. Vielleicht könnte es sein, dass die Cardassianer ein absolut ausgeglichenes Volk waren und das zuerst zu einem Zeitpunkt, wo ihre interstellare Kolonialisierung schon fortgeschritten war, dass erst zu dem Zeitpunkt, wo sie schon mit Warp in der Gegend rumgeflogen sind, diese Radikalisierung und auch Nationalisierung stattgefunden hat. Die Cardassianer sind Nationalisten. Verdammt noch.
Nur so kann es
funktionieren. Warte mal, was ist, wenn du...
Nicht nur so, aber lass uns das Thema
beenden. Also die Cardassianer sind absolut fremdenfeindlich. Die Cardassianer sind schon, was Diplomatie angeht, clever. Ich meine, wir haben 7 Staffeln Deep Space Nine gesehen, in denen Ghul Dukat und Benjamin Sisko sich gegenseitig um sich rumgeschlichen sind. Ghul Dukat, einer meiner absoluten Lieblingsbösewichte aller Zeiten. Verfickte Scheiße, ist das ein cooler Charakter.
Bei mir auch. Aber ja, ich empfinde Gul Dukat nicht als so arg fremdenfeindlich.
Es geht.
Doch.
Es ändert sich im Laufe der Zeit ein bisschen.
Er verkörpert schon die Cardassianer
also Philosophie. Also die Cardassianer und besonders Gul Dukat, ich nehme die gar nicht so krass als Ideologen wahr, sondern eher als Opportunisten. Die nehmen die Ideologie an, die sie weiterbringt. Ich nehme die Cardassianer gar nicht so wahr, dass die immer sagen, unser Volk ist das einzig Reine und alle anderen sind Dreck, sondern dass sie im Prinzip die Ideologie annehmen, die ihnen gerade gut tut. Die wollen einfach nur, die wollen einfach nur gut dastehen, die haben nur ein Scheißziel. Sie wollen die Führer des Alpha-Quadranten werden. Das ist ihr einziges Scheißziel. Und die machen alles. Die machen alles dafür.
Aber sie verraten
Durakia, aber nicht Dukat.
Nein, also sie verraten nicht ihre eigene Kultur, um das Ziel zu erreichen. Also du merkst immer eine Charaktereigenschaft bei den Cardassianern, wo du sagst, okay, es ist ein Cardassianer.
Die Cardassianer sind ein super vielseitig gezeichnetes Volk und ich glaube, das mögen wir alle so an ihnen. Ja. Die sind nicht so schwarz-weiß wie viele andere Alien-Spezies.
Ja. Aber trotzdem, also Durak ist definitiv ein Beispiel für das, was du gerade gesagt hast.
Du meinst Damar.
Oh,
der Nachfolger von Gul Dukat
ist Mathematiker.
Der Nachfolger Gul Dukats war Damar.
Ach, scheiße.
Damar.
Ja, aber bei jetzt ihm ist es definitiv
ihn voll
so
aus dem Konzept gebracht.
Jetzt hast du mich gerade so raus. Alter, ich habe erstmal meine Gedanken ordnen müssen.
Durak. Ich dachte gerade,
Gul Dukat ist definitiv nicht so, wie du es gerade gezeichnet hast.
Sondern
doch.
Er hat so oft in Anführungsstrichen menschliche Szenen, humanitäre Szenen, ob sie gespielt sind oder nicht, ich weiß es nicht, aber nein, ich würde nicht als komplett
Gul Dukat, nenn doch mal ein konkretes Beispiel.
Warte, ich habe ein Beispiel. Also. Gul Dukat hat ja wahnsinnig lange, und das finde ich super interessant, Gul Dukat, der Führer des cardassianischen Militärs, jedenfalls lange Strecken der Serie Deep Space Nine. Also er war nicht
des kompletten Militärs.
Ja, aber der war schon sehr hochrangiger militärischer Führer. Und Gul Dukat hat ja immer wieder betont, dass er eigentlich den Bajoranern, über die wir gleich sprechen wollen, gegenüber wohlgesinnt war und dass er alles nur getan hat, weil es sein musste.
Also, ja, also jetzt musst du aber aufpassen, weil das eine ist diplomatisches Geschwafel und das andere ist einfach, was getan werden muss.
Folgenlang versucht er sich zu rechtfertigen, er versucht es zurechtzubiegen,
das ist der Punkt. Er versucht, jeder Nazi-Verbrecher in den Nürnberg-Prozessen, das zurechtzubiegen.
Exakt.
Aber am Ende des Tages war er Nationalsozialist im dem das Leben des Bajoranern
Nationalgalaxist.
Nationalgalaxist.
Es war ihm scheißegal, was mit den einzelnen
Bajoranern
passiert.
Ja, aber das ist was ich so geil finde, das trifft's im Kern. Die Leute, die es gemacht haben, denken bis zum Schluss, die meisten jedenfalls, dass sie es wirklich für ihr Volk gemacht. Sie denken, sie wären die Guten. Sie denken, sie haben es aus einem guten, nützlichen Zweck heraus gemacht. Ja. Komplett
gut,
verblendet.
Das ist ja wohl
komplett
verblendet. Ich denke gerade drüber nach, Nationalsozialist trifft es ja nicht. Er ist ja eher ein Stellarsozialist.
Ist doch scheißegal, wie der Begriff ist. Es geht um den Standpunkt.
Okay, Leute.
Jede Person ist doch von der Überzeugung oder von der Ideologie seiner eigenen Regierung, dem er unterstellt ist, überzeugt und wird die mit allen Mitteln vertreten wollen und rechtfertigen wollen.
Ich glaube, dass alle Nicht-Tracker an dieser Stelle schon ausgestiegen sind.
Selbstverständlich.
Ich glaube, dass für jeden Star Trek und speziell Deep Space Nine Fan diese Folge ein absolutes Fest ist. Und ich möchte jetzt tatsächlich zu den Bajoranern kommen, denn jetzt können wir richtig über die Bajoraner sprechen.
Bevor wir weitermachen, Fab, kannst du mal ein paar Pizzen reinhauen oder so?
Die Bajoraner, die auch schon in The Next Generation auftreten und vorgestellt werden, die wir aber näher kennenlernen, erst in Deep Space Nine, sind ähnlich wie die Trill sehr menschenähnlich. Die unterscheiden sich von uns Menschen so oberflächlich im Prinzip nur durch eine geriffelte Nase.
Ja.
Übrigens weiß man durch die Star Trek Titan Romane, die ich gelesen habe, dass auch der Penis der männlichen Bajoraner geriffelt ist. Aber So viel nur am Rande. Dann da gibt es einen männlichen Bajoraner auf der Titan.
Ja, jetzt, Moment mal. Bedeutet das eine extra Stimulation? Oder?
Ja, also die Frau, die darüber gesprochen hat, hat sich nicht darüber beschwert. Ja.
Gut, das war mir klar, ja. Aber ja. Ist es jetzt ein Pluspunkt oder ist es einfach eine neutrale Bewertung?
Ich glaube, das ist sexuell ein Pluspunkt.
Okay.
Und die Bajoraner werden grundsätzlich schon als fortschrittliche Spezies bezeichnet, die zu interstellaren Reisen fähig sind, die aber über 50 Jahre lang von den Cardassianern, über die wir gerade gesprochen haben, besetzt waren. Also die Cardassianer haben diesen Planeten übernommen, in ihre Kolonialmacht übernommen und über 50 Jahre lang besetzt.
Ja.
Ja, die Serie Deep Space Nine fängt ja im Prinzip an dem Punkt an, wo diese Besetzung langsam aufgeweicht und abgebrochen wird.
Oder abgebrochen wurde.
Ja. Ja, und die sind durch diese Besetzung in ihrer Entwicklung aber zurückgefallen. Die Bajoraner sind...
Inwiefern zurückgefallen?
Naja, also es gibt Folgen, wo schon angedeutet wird, dass die Bajoraner früher mal ein expansionistisches Volk waren, die fremde Sternensysteme besucht haben. Aber durch dieses Trauma der Besetzung so ein jetzt eher so eingeigelt Leben und eher so ein bisschen
sich... Na gut, sie fokussieren sich auf den Wiederaufbau.
Die im Prinzip regenerieren die sich jahrelang noch von dieser Besetzung.
Müssen sie auch.
Ja. Die Bajoraner sind in ihrer ideologischen Einstellung stark religiös.
Ja.
Also sind absolute... Ja. Absolut gläubig.
Ja.
Ihre Religion ist ihnen wichtig, was sehr ungewöhnlich ist für eine Spezies im Star Trek-Universum. Also korrigiere mich, aber ich glaube, das hat man bei Star Trek vorher tatsächlich nie gesehen oder selten gesehen.
Spontan würde ich zustimmen, ja.
Also hat man selten gesehen, dass eine interstellare Spezies so stark auf ihre Religion fokussiert ist. Und es sind absolute Pazifisten. Zum größten Teil.
Nein. Also Pazifismus wäre eine der wenigen Eigenschaftswörter, die ich den Bajoranern nicht zuschreiben würde. Allein schon durch die Rebellion gegen die cardassianische Besetzung.
Aber das war eine kleine Minderheit.
Also so klein ist diese Minderheit nicht.
Die Bajoraner beteiligen sich nicht am Dominion-Krieg, über den wir später noch sprechen, haben sie auch nicht die Mittel dafür. Die Bajoraner sind super vorsichtig. Die sind so ein bisschen wie jemand, dessen Selbstbewusstsein gebrochen wurde. Also ein großes Thema bei Deep Space Nine sind ja diese Widerstandskämpfer, die Resistance. Lieutenant Kira oder Commander Kira oder später auch sogar Captain Kira, die war ja eine Widerstandskämpferin.
Ja.
Also, und das ist aber eher eine Ausnahme. Die allermeisten Bajoraner sind Pazifisten, Alter.
Das mag wohl so sein, aber sie hat ein hohes Ansehen in der bajoranischen Gesellschaft.
Ja, ja.
Und wenn eine pazifistische Gesellschaft eine Major Kira hoch ansieht, dann spricht das gegen Pazifismus. Ja, im Zweifel wurden die Taten, die sie durchgeführt hat, in dem Moment verurteilt, aber sie wurden toleriert.
Mhm.
Ja, und das spricht einfach gegen eine pazifistische Gesellschaft, muss ich ganz ehrlich so sagen. Also Bajoraner wissen sich spätestens nach der bajoranischen Besatzung zu verteidigen.
Also,
und sie schrecken nicht vor Waffen zurück. Ja, es gibt diesen religiösen Aspekt mit den Vedex und so weiter, die hier auf Peace und keine Waffengewalt setzen. Aber die Mehrheit der bajoranischen Gesellschaft toleriert oder akzeptiert oder befürwortet sogar den bajoranischen Widerstand, der durchaus auch Waffengewalt eingesetzt
hat. Also ich bleibe dabei. Die Bajoraner, die wir gesehen haben, die mit Waffengewalt und mit Guerillataktiken gegen die Cardassianer vorgegangen sind, das waren natürlich keine Pazifisten. Das waren heftige Typen. Kira ist ja eine davon. Das waren ja aus Sicht der Cardassianer Terroristen.
Ja.
Aber das ist eine kleine Gruppe, die wir sehen.
Ja,
der Großteil der bajoranischen Bevölkerung kommt mir schon so vor, als ob die pazifistisch
sind. Sie waren religiöse Idioten, aber sie waren nicht pazifistisch. Sie haben niemals gesagt, ey, euer Widerstand gegen die Cardassianer ist Bullshit, hört damit auf, hört auf, Gewalt gegen die Cardassianer einzusetzen.
Sind die Bajoraner Pazifisten?
Absolut nicht.
Danke.
Nicht ein einziger.
Danke.
Für mich sind die Bajoraner das Abbild, auch wenn ich vorhin verteufelt habe, das mit unserer Realität zu vergleichen. Für mich sind die Bajoraner das Abbild der Amerikaner.
Was? Ja.
Die ewigen Opfer. Die ewigen Opfer. Die ewigen religiösen Mongos.
Also immer da was kann zum ich Heulen. Jetzt spontan nicht zustimmen.
Was? Ja. Der Amerikaner, du spinnst? Ich wollte die Cardassianer vorhin schon mit den Amerikanern vergleichen.
Ach, nein, ach, das was? Nicht. Nein. Aber Bajoraner sind keine Amis.
Bajoraner sind die ewigen Heulsusen. Und sobald du denen mit Logik kommst, kommen sie mit dir mit ihrem scheiß verfickten Gott.
Aber die Bajoraner sind alles andere als ein militaristisches Volk.
Bajoraner sind eher wie Mexikaner.
Moment. Es gab, das habe ich doch gerade schon gesagt, es gibt nur vereinzelte Bajoraner, die während der kardassianischen Besetzung mit Guerillataktiken sich gewehrt haben. Aber ein Großteil der Bevölkerung sind Pazifisten, religiöse Pussys.
Sie sind keine Pazifisten. Sie sind religiös, ja, aber sie haben niemals die Waffengewalt der Rebellen verurteilt. Sie haben niemals gesagt, ey, euer Widerstand gegen die Cardassianer ist Bullshit.
Also für mich sind Cardassianer so typische, verlogene, verblendete religiöse Penner.
Bajoraner meinst du?
Was habe ich gesagt?
Cardassianer.
Scheiße, also, die auch.
Diese seid so besoffene Penner. Ich hasse
warte mal,
euch.
Warte mal.
Du hast vorhin schon Cardassianer und Bajoraner verwechselt. Jetzt kommst du auch noch, Fabio.
Ja, okay, sorry.
Oh, Mann.
Ich war gerade oben, um deine Pizza reinzuschmeißen,
ich will
okay?
endlich mal kompetente
Kompente. Ich muss erstmal wieder reinkommen hier.
Also, Potente. Auch, also. Wenn wir bereits gesagt haben, dass Vergleiche mit der realen Weltgeschichte mit Vorsicht zu genießen sind, diese Beziehung zwischen den Cardassianern und den Bajoranern, die schleudert dir praktisch die Interpretation entgegen, das sind Nazis und Juden.
Ja,
also
weiß.
Die Bajoraner haben 50 Jahre lang diesen Planeten besetzt und sie haben mit Vernichtungslagern dieses Volk versucht zu zerstören. Und also die Bajoraner sind ja im Star Trek-Universum wirklich so eine Art von, ich sag das mal wirklich super plump, Opfervolk.
Okay, also würdest du sagen, dass Juden Pazifisten sind?
Nee, das würde ich auch nicht sagen.
Nein, ich sage, also, ist die Diskussion beendet.
Moment,
weil
Leute.
Juden haben in den Konzentrationslagern genauso rebelliert oder haben die französische Resistance gebildet, wie auch immer, sie müssen nicht mal Juden gewesen sein und haben gegen die Cardassianer angekämpft.
Leute,
verdammte Scheiße. Ja, und sie waren keine Pazifisten.
Deswegen bin ich
ganz im Gegenteil.
Ich bin kein Fan von Vergleichen, weil du kannst nicht vergleichen, denn erstens in Nazikreisen wurde offen diskutiert, dass diese Juden als Rasse angesehen wird und dass sie vernichtet werden muss. Das war bei den Cardassianern nicht der Fall. Ich verstehe schon, warum diese Parallelen mal so kurz gezogen werden. Aber wenn du sie wirklich vergleichen willst, wirklich historisch, haben sie nur in der Form was damit zu tun, dass die eine die anderen also unterdrückt. Da könntest du genauso Sklaventreiberei in den USA fast benutzt. Also,
der
wie
Punkt,
gesagt,
worum es mir geht, ist, dass Bajoraner keine Pazifisten sind.
Sind
wenn
sie nicht?
Uns,
sind
wenn
sie
wir
nicht.
Uns darüber endlich einig sind, Fred,
es
dann
sind
können
aggressive,
wir den Punkt abhaken.
Es sind aggressive, religiöse Arschlöcher.
Sie sind selbstbewusste Arschlöcher, die ihre Ideologie und ihre Selbstständigkeit mit allen Mitteln zu verteidigen müssen.
Ihr habt mich überzeugt, okay. Ja.
Danke.
Zeugen Jehovas sind es. Bajoraner sind die Zeugen Jehovas des Universums. So sehe ich die Scheiße.
Die Cardassianer glauben, die haben eine ganz starke Religion, die in ihrer Kultur super stark verwurzelt ist. Also, die haben wirklich eine durchgehende Religion, so wie wir das wissen, die auf diesem Planeten verbreitet ist. Die glauben an die sogenannten Wurmloch, die Propheten.
Die Bajoraner.
Die Bajoraner glauben an die sogenannten Propheten.
Jetzt hast du die Scheißspezies schon wieder verwechselt. Leute, wenn es jetzt noch einmal passiert, höre ich auf, mit euch zu diskutieren.
Also die Bajoraner glauben an die sogenannten Propheten. Und wie wir im Laufe der Serie Deep Space Nine herausbekommen, gibt es diese in Anführungszeichen Götter ja wirklich. Das sind so abstrakte, überdimensionale Wesen, die sogenannten Wurmlochwesen.
Also ich würde sie jetzt nicht als Götter bezeichnen, sondern einfach als
die Bajoraner Wesen. Bezeichnen die als Götter.
Als Propheten.
Und und wir erfahren, dass die halt so überdimensionale Wesen sind, die in Anführungszeichen im Wurmloch zwischen dem Alpha- und dem Gamma-Quadranten existieren. Also das finde ich krass, dass wir im Laufe der Serie feststellen, dass die Götter in Anführungszeichen der Bajoraner real existieren.
Das fand ich wieder richtig geil, weil am Anfang hast du diese, wie immer halt, also religiösen Penner, die komplett überzeugt von ihrem Scheißen. Auf einmal merkst du, okay, alles klar, da gibt's was, aber das übersteigt deren und sogar auch unseren, in dem Fall Intellekt. Und das Wort sogar wollte ich eigentlich gar nicht benutzen, weil das ist auch dumm.
Vorstellungskraft, wolltest du sagen.
Und es erklärt ziemlich geil, wie es zu ihrer Religion gekommen ist, aber es kommt aus, in Anführungsstrichen, aus der Realität, aus physikalischen,
Sci-Fi-Erklärung.
Ja, es hat in diesem Universum reale physikalische Erklärung, die Bajoraner komplett missverstehen.
Ja.
So wie Religion immer ist. Und das fand ich mega geil.
Oh, ja, okay. Das ist interessant.
Es gewittert, es gibt einen Gewittergott. Verstehst du? Das mal 50.000 ist ein Bajoraner und ihr scheiß Wurmloch.
Gott, ne?
Ja.
Das beschreibt so geil in einem Sci-Fi und, also, das beschreibt so schön wie selbst Spezies, die dermaßen weit entwickelt sind wie die Bajoraner, trotzdem eine Religion haben können, weil es immer noch was gibt, was sie nicht verstehen.
Am Ende des Tages leben wir über eine Lebensform, die in dem Wurmloch verwurzelt ist, das weder Zeit noch Raum kennt, das sozusagen...
Überdimensionale Wesen, ja.
Richtig, genau. Wo selbst Cisco nicht in der Lage ist, das Wesen zu verstehen, ja.
Ja.
Wo dahingehend dann auch entsprechend als Gottheit von den Bajoranern oder als Propheten oder wie auch immer angesehen wird, ja. Ich finde es auch mega geil. Und also an der Stelle auch mega plausibel erklärt.
Also ich habe schon ein bisschen ein kleines Problem mit diesen überdimensionalen Wesen, denn wenn du tatsächlich, also angenommen, du bist ein Wesen, das die vierte Dimension als Raumdimension da, also erlebt, so wie es dargestellt wird, dass du nicht verstehst, was Zeit ist, kannst, also wenn du wirklich so denken kannst und so existierst wie die, kannst du definitiv also runterrechnen, was es bedeuten würde, wenn eine deiner Dimensionen die Zeit wäre. Also angenommen, wir hätten jetzt wirklich, wie auch immer das funktionieren soll, ein Interclash mit einem zweidimensionalen Raumschiff, das unsere dritte Dimension als Zeit wahrnimmt, könnten wir absolut verstehen, wie ihre Welt funktioniert. Das könnten wir absolut ausrechnen und verstehen, ohne Probleme.
Ja, aber erst in dem Moment, wo du ein Encounter mit diesem Wesen hattest.
Ja, aber wie verstehst die Wesen du? Reagieren,
Wenn dieses Wesen da wäre, ein zweidimensionales Viech kommt auf dich zu und du versuchst ihm zu erklären, ey, ich bin ein dreidimensionales Viech, dann würde das erstmal...
Nichts verstehen, ja.
Es war aber andersrum dargestellt. Die vierdimensionalen Wesen haben nicht den Standpunkt von Cisco verstanden, der ihnen erklären wollte, dass es Zeit für ihn gibt und wie er Dinge wahrnimmt.
Ja,
der ihnen erklären wollte, dass er Erinnerungen hat, die früher waren und...
Das ist genau das, was in den ersten zwei Folgen von DS9 passiert.
Ja, genau, aber es wurde so dargestellt, dass diese überdimensionalen Wesen es nicht verstehen und ihn falsch verstehen. Und da bin ich mir sehr sicher, dass uns das nicht... Also wenn ein zweidimensionales Wesen kommt, dass unsere dritte Dimension als Zeit hätte, was absolut unmöglich ist, dass wir interagieren, aber egal. Angenommen, es wäre so, wir würden es verstehen. Sofort. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Voll krank, Mann.
Ich finde es zwar geil, wie es gemacht wurde, aber rein mathematisch betrachtet halte ich es ein bisschen für sehr komisch.
Amen und Halleluja. Können wir jetzt über das Dominion sprechen?
Wow.
Lass mal eine kurze Pause einfügen, bitte.
Ja. Wir machen eine kurze Pause und danach sprechen wir über einen der heftigsten Feinde, dem sich die Föderation je gegenüber gesehen hat, das Dominion.
Kack- und Sachgeschichten.
Yeah!
Sie sind die interstellare Macht, die uns in der, ich glaube, dritten oder vierten Staffel Deep Space Nine zuerst präsentiert wird und im Laufe der Serie immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und sie sind, Zitat, eine Macht, mit der man rechnen muss. Allerdings war das Zitat nicht aus dem Star Trek-Universum, sondern irgendwo anders her. Wir sprechen über das Dominion. Das Dominion ist vielleicht einer der heftigsten und auch interessantesten Gegner, den die Föderation, die wir aus Star Trek kennen, jemals facen musste. Das Dominion ist so eine Art Gegenentwurf zur Föderation. Also es ist ein Zusammenschluss mehrerer, vielleicht sogar vieler Völker und Spezies. Es ist nicht die eine Rasse. Obwohl es natürlich die eine Rasse gibt, die die Kontrolle ausübt, dazu kommen wir gleich, aber es ist ein Zusammenschluss von vielen verschiedenen Rassen und Völkern. Anders als die Föderation ist es aber kein demokratisch-föderatives Staatssystem, sondern imperialistisch und, ganz wichtig, repressiv. Die Stabilität dieses gesamten Konstrukts, dieser Antiföderation Dominion, gründet in militärischer Überlegenheit und der absoluten Grausamkeit der Herrscher. Also es ist so eine Art auf Angst basierendes System. Angst und absoluter Gehorsam unter den unterdrückten Völkern. Es ist stark expansionistisch, also das Dominion begnügt sich nicht mit dem, was es hat, sondern existenzieller Bestandteil des Dominions ist, dass die immer expandieren, immer wachsen. Wachstum und um jeden Willen. Ja, Eroberung. Das letzte Ziel, also das in großen Anführungszeichen Endziel des Dominions, ist die Herrschaft über die gesamte Galaxie als Ausdruck, das habe ich aus dem Star Trek Wiki, als Ausdruck höchster Ordnung. Also genau wie die Föderation streben sie die Ordnung an, aber nicht basierend auf Demokratie und auf Einigung, sondern aufgrund von Repressalien, Angst, militärischer Überlegenheit. Moment,
also erstens mal, Demokratie und Ordnung widersprechen sich immens. Demokratie und Ordnung sind fast schon ein Widerspruch.
Na. Sozusagen bedeutet Demokratie ja Mehrfaltigkeit, mehrere Meinungen zulassen, während Ordnung in diesem radikalen Sinne eine strukturierte Vorgehensweise.
Also ich finde, das widerspricht sich nicht. Ich finde, ich kann verstehen, wieso manche Leute Demokratie als chaotisch empfinden, aber es hat trotzdem eine Ordnung. Wenn wir uns in unserem kleinen Dörfchen hier in Straubenhardt beim Kack und Sach Außenstudio jede Woche in einem Debattierclub treffen, in einem Plenarsaal, dann wird da gestritten, geschrien, wir stimmen ab, vielleicht muss man auch mal zweimal oder dreimal abstimmen und diskutieren, aber es hat trotzdem eine Ordnung. Es ist kein chaotisches System. Doch. Die Diskussionen mögen chaotisch sein, die wir haben.
Auch das Outcome ist chaotisch. Ja. Das heißt, wenn du Wahlen hast, ist das Ergebnis einer Wahl chaotisch. Eine Ordnung, die Definition einer Ordnung bedeutet, dass du jedem Element seinen Platz zuweisen kannst, zu jeder Zeit.
Wenn ich eine Militärdiktatur habe, wo wenige Menschen über das Wohl vieler entscheiden und das nicht aufgrund von Abstimmungen, sondern aufgrund von einfach persönlichen Meinungen oder Einstellungen.
Dann hast du eine Ordnung.
Das ist aber auch eine Art von Chaos.
Ja, aber du hast ein geordnetes Konstrukt.
Also das Dominion besteht aus verschiedenen Völkern, wie wir gerade gesprochen haben, und es gibt unter diesen Mitgliedern verschiedene, man kann schon sagen Kasten. Es ist fast schon so eine Art Kastensystem. Lass uns mal oben beginnen. Und zwar gibt es da die sogenannten Gründer. Das ist eine Spezies aus Formwandlern. Ja, zu denen zum Beispiel auch Odo gehört, der Mitglied der Deep Space Nine Crew ist, aber der ja nicht weiß am Anfang, dass er zu dieser Spezies gehört. Ja. Der ein Outlaw, Outcast ist, ein Gestrandeter. Wir wissen über die Gründer nicht wahnsinnig viel. Wir wissen nach 7 Staffeln Deep Space Nine tatsächlich relativ wenig über die Gründer. Aber was wir wissen, ist, dass es eine sehr alte Spezies ist. Eine sehr mächtige Spezies, dass sie sich praktisch schon von Anbeginn ihrer Existenz oder ihrer interstellaren Aktionen andere Bevölker untertan gemacht haben und mithilfe von Manipulation, sowohl psychologisch als auch technologisch, sich andere Völker untertan gemacht haben.
Und vor allem sich als Götter hinstellen.
Genau, richtig. Das ist
der wichtigste Part.
Ja, Prost erstmal, Schnäpschen.
Schon wieder.
Ja, richtig. Also das... Prost. Also es gibt im Dominion auch einen starken Glauben. Es gibt eine Art Religion. Die Götter, die Götter sind die Gründer, diese Formwandler, die werden als eine Art Gottwesen angesehen. Allerdings muss ich sagen, dass diese Religion weniger spirituell sich anfühlt, als mehr funktionell. Also diese Religion ist halt ganz offensichtlich von den Gründern selbst ins Leben gerufen worden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Gründer von sich selbst wissen, dass sie keine Götter sind. Aber die halten diese Religion aufrecht, um die anderen Völker zu unterdrücken, oder?
Samir ist, dass uns, also als ich tue jetzt mal so, als wäre es real, Zumindest ist das uns einzig bekanntes System, in dem die Gläubige ihre Götter kennen und treffen.
Ja, ja.
Und das könnte einen echt krassen, also wir müssen mal auf die Realität beziehen, das könnte einen krassen Effekt haben, wenn du deinen Gott treffen kannst. Und er ist ein Formwandler. Aber und er erscheint dir in deiner begrenzten Welt tatsächlich als Gott.
Aber war es nicht so, dass die Pharaos auch als Gottheiten angesehen wurden?
Richtig.
In der Menschheit?
Sehr guter
Punkt. Nicht zu ihrer Lebenszeit.
Doch.
Doch. Doch.
Wirklich?
Das stimmt, ja.
Also, okay, ich dementiere, ich ziehe zurück.
Allerdings muss man dazu sagen, dass die Formwandler eine sehr, wow, das klingt jetzt strange, aber eine sehr exklusive Spezies sind. Das sind relativ wenige. Und wir... Die Untergebenen treffen wohl relativ selten auf diese Gründer. Also es gab ein paar Jem'Hadar, über die wir gleich auch noch sprechen in der Serie, die zum ersten Mal auf einen Gründer getroffen sind und super geflasht waren von diesem Treffen. Die gesagt haben, wow, jetzt weiß ich, es gibt sie wirklich.
Okay.
Ja.
Gut, aber das würde Exklusivität ist keine Definition für eine Gottheit, oder?
Ja.
Weiß ich nicht.
Nein, ja.
Also eine allgegenwärtige Gottheit bleibt trotzdem eine Gottheit. Verstehst du?
Ja, natürlich.
Also Exklusivität, bloß weil ich Bekanntschaft mit einer Gottheit gemacht habe, ist kein Ausschlusskriterium.
Gottheit ist immer Definitionssache. In meiner Welt existiert sowas sowieso nicht.
Also Gottheit bedeutet ja, es hat irgendwelche Fähigkeiten oder Spezifikationen, die der Allgemeinheit nicht zur Verfügung stehen.
Ja, und das ist zum Beispiel Formwandlung.
Richtig.
Genau.
Also, aber es ist bloß weil ich irgendeine Spezies treffe, die ein Formwandler ist, ist es prinzipiell noch keine Gottheit.
Nein.
Nur die Präsentation und die Macht, die sie ausübt, macht sie zur Gottheit.
Exakt. Die Tatsache, dass sie mehr, also zwei Spezies, die wir kennen, soweit ich weiß, dazu heranzieht, sie als Gottheit zu betrachten und auch ihre komplette Überlegenheit erscheint schon göttlich, macht es schon realistisch, dass diese Spezies sie als Gottheit betrachten.
Ja. Absolut.
Das meine ich damit.
Ja. Also die Gründer wirken halt auch wirklich fast schon göttlich. Die sind Formwandler, also die sind in ihrer, so vermuten wir, in ihrer natürlichen Form einfach so ein bräunlicher Blob, so Masse, so Barberpapa-Style. Können sich aber halt auch verwandeln. Also die sind wirklich Shapeshifter.
Sie bringen halt auch, also wie sie dargestellt werden, bringen sie halt auch diese typische Ruhe mit sich, diese Überlegenheit. Egal was passiert, sie sind immer ruhig
und
haben immer eine Weisheit in der Tasche.
Weißt du, auf ihrem Heimatplaneten gibt es eine sogenannte große Verbindung in so einem riesigen See voller Formwandler. Also die
größte Gangbang in der Galaxie.
Also die können so eine Art Hive-Bewusstsein herstellen, wenn sie sich miteinander verbinden. Wenn sie diese Verbindung verlassen, sind sie aber Individuen.
Mega.
Ja. Dann gibt es die erste Unterspezies, die Vorta. Die Vorta, die sehen auch humanoid aus, wie die meisten Leute bei Star Trek. Und die haben so Ohren, wo die Ohrläppchen an den Kiefer rangewachsen sind.
So Muschelohren.
Ja. Die Vorta sind laut ihrer eigenen Lore, also das, was die Vorta über sich selbst glauben, ehemalige Baumbewohner und wurden dann von den, da gibt es so eine Art Gründungsmythos, dass die Vorta von den Gründern errettet wurden. Und ihnen dann ewige Treue geschworen haben. Die Vorta sind im Dominion-Imperium die Administratoren und die Diplomaten. Also das sind die Leute, die für die Gründer die Scheiße am Laufen halten.
Die Repräsentanten.
Ja.
Das sind so ein bisschen die Offiziere.
Ja.
Das ist der Offiziersclub.
Ja. Richtig, ganz genau.
Repräsentanten.
Offiziere, hohe Beamte.
Ja.
Ja. Und die wurden wohl tatsächlich von den Gründern, also ich habe es schon gesagt, die Gründer haben wohl auch bionische Techniken benutzt, um ihre Untergebenen zu verbessern. Und die Vorta werden geklont. Die Vorta werden von den Gründern wirklich einfach nur benutzt, um ihren Zwecken zu dienen. Deswegen sind sie, weil sie oft Diplomaten sind, immun gegen die meisten Gifte, weil Diplomaten vergiftet man gerne. Wir wissen über sie, dass sie schlechte Augen und schlechten Geschmackssinn haben, weil das wohl unwichtig ist für das, was sie tun. Sie sind unkreativ, Kreativität und Musikalität wurden ihnen abtrainiert. Sie haben aber einen guten Gehörsinn, sodass sie hören können, was hinter ihrem Rücken gesprochen wird.
Schön.
Was kann man über die Worter noch so sagen?
Das ist eine gute Frage.
Sie
treten immer unglaublich, wie soll ich sagen, unglaublich
souverän.
Charismatisch. Charismatisch und souverän. Und sie sind nett. Sie sind nett und wortgewandt.
Ja.
Charismatisch, souverän. Genau das richtige Wort. Und man mag sie, Manchmal mitleidet man sie sogar ihres Schicksals. Mhm. Besonders unser Lieblingsworter, der Schauspieler, der bei
Weyoun.
Von dem habe ich ihn auch bekommen.
Der wirklich in jeder Dreckspezies schon aufgetreten ist.
Ja. Der Schauspieler Weyoun, ich weiß seinen Namen gerade nicht, ist, glaube ich, einer der Schauspieler, der mitunter den Rekord hält bei den meisten Star Trek Gastauftritten.
Zu Recht.
Der taucht in jeder Scheiß-Serie als irgendein Alien auf.
Genauso ist sein deutscher Sprecher, tritt zum Beispiel sehr oft bei drei Fragezeichen auf zum Beispiel. Deswegen habe ich ihn wiedererkannt. Also ich mag den Schauspieler sehr. Er tritt auch bei zum Beispiel Gotham auf, ganz kurz. Ich mag den Schauspieler sehr, der macht seine Sache immer richtig gut. Und Weyoun ist ein geiler Charakter. Er ist treu bis in den Tod und ich glaube, er verreckt 5-mal oder so. Also es gibt bestimmt 5 Inkarnationen von Weyoun in der Serie.
Der wird immer wieder geklont.
Immer wieder wird er geklont, weil er der Beste ist. Und ich muss sagen, was ich vorhin schon sagen wollte, ist...
Der Schauspieler heißt übrigens Jeffrey Combs.
Okay.
Ja, genau.
Also, was ich vorhin schon sagen wollte, ist, für die genialste Spezies-Erfindung für mich im kompletten Star Trek-Universum waren die Borg. Und direkt danach kommt's Dominion. Direkt danach.
Ja.
Also, ich habe mir schon mal gedacht, was erfindest du nach den Borg? Und das Dominion ist die absolut logische Antwort.
Eine
mega geile Idee.
Die Dominion und das Dominion und speziell die Worta, die waren so unglaublich neuartig, finde ich. Weil bis die Überfeinde, die wir bisher präsentiert bekamen, in der Original Series waren es die Klingonen, das war halt das plumpe Wikinger-Kriegervolk. Bei der Next Generation bekamen wir als Überfeinde die Borg präsentiert, die Bienenstaatartigen Super Kommunisten. Und das Dominion und die Worta waren der erste richtig krasse Feind, den wir präsentiert bekamen, der uns sympathisch war.
Ja, exakt. Dessen Motive du auch nachvollziehen konntest im Einzelnen. Also du konntest die Motive der einzelnen Charaktere nachvollziehen. Ja. Und sogar das Motiv des gesamten Dominion kannst du nachvollziehen.
Ja, also Weyoun kam auf die Station nicht mit gezogenem Messer und mit Aggressivität und mit krassen Forderungen, sondern der kam auf die Station mit einem Lächeln und der hat sich eingeschleimt und der hat sich diplomatisch durch die Scheiße durchgeschlängelt und hat mit seiner charmanten Art die Leute umgarnt.
Ja. Aber was ich nie vergessen werde, ist die Folge, wo du das erste Mal ein Worta siehst. Ich glaube, da ist der Benjamin Sisko mit seinem Sohn irgendwo gefangen von Jem Hadar.
Mhm.
Die sind in so einem Art, ich weiß nicht,
Energiefeld. Die waren auf irgendeinem fremden, ja genau.
In so einem Energiefeld mit so einer Worta-Tussi. Und die retten die Worta-Tussi, weil du weißt noch nicht, was los ist, und nehmen sie mit nach Hause und sind dann auf der Deep Space Nine. Und es war so geil, wie sie einfach nur sagt, ihr habt keine Ahnung, was hier gerade begonnen hat, und lässt sich rausbeamen.
Ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, wo wir die Worte gesehen haben.
Definitiv.
Aber, ja, ehrlich?
Definitiv.
Ja?
Sie retten die, nehmen sie mit und ihre letzten Worte sind, ihr habt keine Ahnung, was gerade begonnen hat, und sie wird rausgebeamt. Das ist so dermaßen...
Ja.
Ich bin ausgerastet, Mann.
Ja, die Worta sind auch echt eine meiner Lieblingsspezies im Star Trek-Universum.
Absolut,
ja. Ja, weil dieser Weyoun ist einer der am meist gehassten Bösewichte, aber gleichzeitig auch einer der meist geliebten Bösewichte, weil er einfach so sneaky und so diplomatisch geschickt ist.
Ich sehe Weyoun nicht als Bösewicht an. Weyoun ist für mich einfach nur ein Werkzeug.
Ja, die Worta sind ein Werkzeug der Gründer.
Ja. Das sind keine Böse, die sind nicht böse. Die folgen ihrer Natur.
Ja.
Gut und böse gibt's.
Die sind ja, die Worta sind ja auch wirklich absolut überzeugt. Die sind ja so gezüchtet praktisch, dass sie den Gründern absolut blind vertrauen.
Mhm. Deswegen meine ich, also, was ich an Star Trek so geil finde, obwohl es amerikanisch ist, dieses Gut und Böse hat Star Trek fast nie. Sie verwischen die Grenzen. Du siehst auch die Seite des vermeintlich Bösen. Du siehst seine Intuition, warum er Dinge tut. Und also diese komplette Verwischung, Gut und Böse existiert einfach nicht. Jeder denkt, er wäre gut.
Du nimmst das Dominion schon teilweise als das absolute Böse wahr.
Nein, du nimmst es als Bedrohung wahr für das, wofür du einstehst. Ja, du bist natürlich für die Menschen.
Du nimmst dieses Konstrukt Dominion schon als das absolute Böse wahr in vielen Folgen.
Hab ich nie.
Aber wenn du einzelne Vertreter, speziell der Worta, kennenlernst, sind das für dich immer nachvollziehbare Individuen oder meistens?
Also für mich ist das Dominion nicht das Böse, weil das Böse gibt's eh nicht. Für mich ist es einfach ein absolut geiles Beispiel für etwas, das existieren könnte, was von uns weit weg ist, was eine eigene Moral hat, was wieder ein Beispiel dafür ist, dass Moral Bullshit ist. Und es ist für uns, also natürlich, wenn du es dir anschaust, bist du für die Menschen. Du bist natürlich bist du auf der Seite der Menschen, logischerweise. Und deswegen empfindest du das Dominion als das Böse oder als die, aber ich empfinde es als die Bedrohung für unsere Spezies, aber ich empfinde sie nicht als böse. Das Dominion ist nicht böse.
Ja.
Ist es nicht.
Die sind halt so eine ehrgeizigere Variante der Föderation.
Nein, das Dominion hat eine eigene Natur. Und die Natur heißt, sich auszubreiten, weil sie glauben, sie haben das Recht darauf. Mhm. So wie es viele geglaubt haben, auch in unserer Geschichte. Nicht das Böse.
Es gibt also...
Wobei, das haben die Borg auch und die Borg empfindest du als böse.
Nein, also es gibt absolut nicht. Absolut nicht.
Ja, es gibt im Dominion-Verband wohl noch diverse weitere Spezies, die dieser Antiföderation angehören, so wie zum Beispiel die Karema, das ist so ein Händlervolk, so eine Art Ferengi. Und es scheint wohl noch weitere zu geben, von denen wir aber nicht wissen. Wir haben in unserem Star Trek-Kanon immer Kontakt zu den Gründern, zu den Worta, die wir gerade besprochen haben, und zu den Jem'Hadar. Die Jem'Hadar sind die Exekutive des Dominion-Universums, die Krieger. Die Jem'Hadar sind eine Kriegerspezies. Sie stehen für Kraft, Ausdauer, Disziplin. Das sind große, leistungsstarke Krieger. Das sind Kampfmaschinen. Und die wurden vom Dominion genetisch, ich weiß nicht, ob sie erschaffen wurden, aber sie wurden definitiv vom Dominion genetisch manipuliert. Wirklich buchstäblich gezüchtet. Alle geklont. Das Dominion hat riesige Klonfabriken, wo sie die Jem'Hadar herstellen, ihre Soldaten praktisch. Und die haben noch krasser als die Worta so einen tumpen religiösen Glauben an einen übergeordneten Sinn, an die Gründer.
Ja.
Ja.
Wobei das Ganze ja auch durch diese Drogengeschichte unterstützt.
Ja, sie sind halt Tetrazell weit abhängig.
Das ist eine krasse Idee. Also
ich habe das gerade so deutsch ausgesprochen.
Die Gründer, also die Gründer haben die Jem'Hadar genetisch so manipuliert, dass sie von einem Stoff, der als Tetrazell White bekannt ist, abhängig sind. Die haben die abhängig von Crack gemacht und das aus zwei Gründen. Erstens, das Tetrazell White macht sie leistungsfähiger und aggressiver. Und zweitens, das macht sie abhängig von den Gründern. Die Gründer liefern ihnen dieses Tetrazell White. Die Jem'Hadar sind extrem homogen, also da gibt's keine Individualität. Die sind sich alle sehr ähnlich. Bei den Jem'Hadar gibt's nicht den einen, der so ist, den anderen, der wieder einen anderen Charakter hat. Die sind super homogen. Das sind wie gezüchtete Soldaten. Einer sieht aus wie der andere und agiert auch wie der andere. Eine krasse, steile Hierarchie. Und die sind wirklich buchstäblich biologisch abhängig von dieser Drogenversorgung durch die Gründer.
Was eine kranke, geniale Idee eigentlich.
Mega. Mega krass, ja.
Dafür liebe ich Star Trek. Ich liebe Star Trek für die Ideen, die sie mir zeigen, die ich selber noch nicht hatte. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Dieses, ja man, krank, klar, dass die alle wie Menschen aussehen, wie Masken, das lassen wir uns mal dahingestellt. Es ist halt, wie es ist bei Star Trek.
Ja.
Aber diese Ideen, besonders Sozialideen, sozialgesellschaftliche Ideen, die vorbringen, sind so genial. Dafür liebe ich Star Trek. Das ist der Grund, warum ich Star Trek wirklich liebe. Nicht wegen der Authentizität von irgendwelchen Aliens. Bullshit.
Nein, darum geht's auch nicht.
Ich liebe Star Trek für seine Ideen.
Mhm.
Und Dominion ist eins der besten Beispiele
dafür. Dafür lieben wir die Science-Fiction ja insgesamt.
Ja.
Ja.
Jetzt darf erstmal ein Schnaps kommen. Also langsam wird es echt hart, Freunde.
Ich bin fertig, Leute.
Was haltet ihr denn jetzt von meiner These oder von diesem Ausspruch, dass Dominion ist im Prinzip unbesiegbar?
Quatsch, purer Quatsch. Im Star Trek-Universum ist es Quatsch.
Also wir haben am Ende Major Spoiler, am Ende gewinnt die Föderation, aber auch knapp. Die Föderation führt einen echt kranken und krassen und verlustreichen Krieg gegen das Dominion.
Und auch mit Momenten, wo sie wirklich kurz davor sind oder es auch tun, gegen ihre eigene Ethik zu handeln.
Ja. Ja, das sei nur kurz erwähnt, unsere Lieblingsfolge In the Pale Moonlight, im fahlen Mondlicht, in der Benjamin Sisko seine eigenen moralischen Werte verwerfen muss, um einen Schlag gegen das Dominion zu erreichen.
Genauso wie es schon bei Picard war, wo sie kurz davor waren, ein Virus in die Borg einzuführen.
Mhm. Ja.
Und ein Genozid.
Also wir haben es hier mit einem, das Dominion ist ein absoluter Übergegner, den wir präsentiert kriegen. Das ist ein riesengroßes Imperium. Das, was wir vom Dominion sehen, die sind ja weit entfernt, ne? Also das Dominion lebt im Gamma-Quadranten, ja. In einem super entfernten Bereich der Galaxie.
Dem die Voyager komischerweise niemals über den Weg.
Ja, tatsächlich, recht merkwürdig, ne?
Ja.
Also mit konventioneller Warp-Technologie, die wir im Star Trek-Universum haben, würde es Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte dauern, um in den Bereich des Dominions zu kommen.
70 Jahre.
Aber durch dieses Wurmloch, das es bei Deep Space Nine gibt, kommen die halt plötzlich, haben die einen Zugang in den Alpha-Quadranten.
Ja.
Das bedeutet, wir sehen vom Dominion-Imperium auch nur einen kleinen Teil. Die sind massiv, Alter. Die müssen so unfassbar potent sein. Das muss ein Imperium sein, das den Gamma-Quadranten buchstäblich dominiert, wie der Name schon sagt, Dominion.
Ja, ist schwierig, weil du siehst im Zweifel ja nur die Front. Ja, du hast, wenn du durch das Wurmloch kommst, siehst du die Planetensysteme, die quasi an der äußeren Grenze des Dominions verlaufen, die sich dann versuchen, durch das Wurmloch entsprechend in den Alpha-Quadranten zu verlagern. Du weißt nicht, wie tief sie tatsächlich im Gamma-Quadranten verankert sind.
Aber
sie müssen natürlich eine gewisse Macht haben. Da bin ich vollkommen bei euch. Aber wir wissen tatsächlich nicht, wie groß die Auswirkungen tatsächlich im
Siehst du mal so. Wären sie nicht so groß, wie wir gerade davon ausgegangen sind, also Fred und ich, warum zerstören sie nicht einfach das Wurmloch, um Bedrohung von außen abzuschirmen? Nein, sie expandieren knallhart.
Ja, es ist ja sie expandieren knallhart. Sie wollen expandieren, sie wollen nicht... es wäre ja
Expansion um jeden Preis, Mann.
Es wäre ja eine Einschränkung.
Und da muss man auch sagen, das erklärt auch, warum sich die Macher ein sozusagen Lebewesen innerhalb des Wurmlochs ausgedacht haben, weil sonst wäre die Antwort der Föderation ganz einfach gewesen, wir zerstören das Wurmloch. Physikalisch möglich und ist jetzt egal, im Star Trek-Universum ist es definitiv machbar. Und dann wäre es vorbei gewesen.
Es gab bei Deep Space Nine, wenn ich mich nicht irre, die Diskussion, ob man das Wurmloch nicht zerstört. Aber dadurch würde man diese vieldimensionalen Wesen, die Propheten, gefährden.
Exakt. Und ohne die wäre die komplette Story hätte keine Hand und Fuß.
Ja.
Auch wenn du, also hättest du da tatsächlich ein Wurmloch, könntest du erstes Mal nicht so daneben
sagen,
es tun. Zweitens würde das Wurmloch nicht auf und zu gehen. Und drittens könntest du es nicht einfach so zerstören. Aber lassen wir das mal beiseite.
Das
Im
ist
Star
so
Trek-Universum
krass,
wäre es möglich und deswegen mussten, also ich könnte mir fast schon vorstellen, dass die Macher von Anfang an gesagt haben, hey, wir müssen uns eine Ausrede ausdenken dafür, dass das Wurmloch nicht zerstört wird.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass das der Start der ganzen Bajoraner Pisse war.
Stell dir vor, du bist ein Land, das von den Nazis angegriffen wird und du könntest es nur dadurch verhindern, indem du Gott tötest.
Mach ich sofort, weil es gibt ihn ja nicht.
Ja, aber also, das ist so der direkte Vergleich. Ne?
Ich weiß, was du sagen willst, aber ich mach's trotzdem.
Also, wenn wir mal wieder bei diesem Vergleich mit irdischen Kulturen landen, kann man das Dominion im Prinzip auch als so eine Art Nazi-Regime verstehen. Denn die haben Moment, das ist ja so diese Überrasse, die Gründer, die so gewisse Arbeitervölker unter sich scharen und mein Volk braucht Raum, Zitat, praktisch um jeden Preis expandieren wollen.
Ja, aber wir wissen nicht genug über das Dominion, um das wirklich sagen zu können, denn es gibt Völker, die das Nazi-Regime, egal ob es was für sie gebracht hätte oder nicht, ausgerottet hätte. Und dazu gehören jegliche Anhänger des Judentums, Schwule und so weiter. Sie hätten sie ausgerottet, egal ob es ihnen was bringen würde oder nicht. Mhm. Deswegen bin ich da absolut gegen. Weil das Dominion würde das nicht tun. Das
Moment,
Dominion
Moment.
Verbündet sich mit dem, wie es gerade braucht.
Aber das Dominion, also komplett. Die Führungsebene des Dominion, also die Gründer, die bauen ja auch, und das ist wirklich Nazi-like, dass die Gründer bauen ja so eine Art Feind, so eine Art antirassisches Feindbild auf. Die verteufeln ja die Solids, wie sie das nennen, die Nicht-Formwandler. Also die Gründer verteufeln alle Spezies, die nicht wie sie sind.
Das mag Rassismus sein, aber du kannst es nicht mit Nationalsozialismus vergleichen. Mhm. Geht nicht.
Bin ich bei Fabio, ja.
Ja, der Vergleich ist tatsächlich relativ schwammig. Ja.
Nationalsozialismus, das ist, also, was die meisten erkennen, ist so Hitler mit der Frisur und dem Bart und Leute, die immer steif sind und immer dumm gelaunt, aber das ist ja nicht, was der Nationalsozialismus verkörpert hat. Nationalsozialismus hat verkörpert, dass du und deine Rasse, was auch immer das bedeuten soll, ja. Also auf Deutsch deine Nachbarn im nächsten Dorf, wenn überhaupt, dass ihr euch zusammenraufen müsst und alle anderen sind Dreck. Und alle anderen schaden uns bis zu dem Punkt, dass wir sie ausrotten müssen. Und das ist nicht das Dominion. Das Dominion rottet nicht aus. Das Dominion tut sich untertan. Das sind eher die Amis, die sich Sklaven holen. Wenn überhaupt, dann das. Nationalsozialisten sind was ganz
anderes. Ja, genau. Es ist so eine Art krasser Kolonialismus. Du integrierst andere Völker zwanghaft in deinen Staatenverbund.
Das schon eher, ja.
Ja.
Aber wie gesagt, ich bin absoluter Feind davon. Auch wenn es immer, wie gesagt, wir hatten schon so viele kranke Scheiße in unserer History, sag ich mal, dass du immer irgendwas findest, womit du es vergleichen kannst. Aber ich bin ein Feind davon.
Einzelne Punkte, ja.
Ich bin Feind davon, sowas einfach zu vergleichen.
Ja, das Dominion ist definitiv was völlig Neues.
Eben. Es ist ja nicht so, dass wir einen Nazi-Staat hatten, die Juden als Untertan hatten, die wiederum Zigeuner als Untertan hatten und die haben alle funktioniert.
Das stimmt.
Das wäre ein Äquivalent, egal wie krank sich es gerade anhört, aber das wäre ein Äquivalent. Purer Schwachsinn.
Man könnte das eher als so eine Analogie, ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, auf das britische Commonwealth sehen. Weißt du, die Briten zu ihrer Hochzeit hatten ja auch überall auf der Welt ihre Kolonien, in Indien, in Afrika, in anderen Teilen der Welt, wo sie praktisch ein externes Volk für sich haben arbeiten lassen, um sich selbst weiterzubringen.
Ja, es tut mir fast schon leid, dass ich dir die ganze Zeit widersprechen muss, aber auch das stimmt nicht, weil...
Ja, ich suche halt krankhaft diese Vergleiche.
Ja, und deswegen sage ich, es ist Schwachsinn, weil was die Engländer gemacht haben, ist dort einzufallen, die Wichser zu versklaven, sie wie Dreck zu behandeln und im Prinzip für nichts, für absolut nichts im Endeffekt.
Doch, zum das eigenen machen, Wohlstand.
Nein, eben nicht. Das hat nicht zu ihrem Wohlstand geführt.
Natürlich.
Das hat zum Zusammenbruch. Aber,
Alter, die Briten haben Milliardentonnenweise Tee und andere Güter von ihren Kolonien importiert, damit sie selbst eine schöne Tea Time haben können.
Ja, und wo sind sie jetzt? Der Endeffekt
war
der Zusammenbruch des Commonwealth.
Ich rede ja nur von der Idee, von dem Vergleich, verstehst du?
Ja, ist aber nicht der Fall. Denn
aber damals waren sie eine Weltmacht.
Das Dominion hat zwei Rassen, von denen wir definitiv wissen, dass der Fall ist hart unter sich, religiös. Das ist nicht vergleichbar. Ich weiß, was du machen willst, Fred, aber es ist damit nicht vergleichbar. Weil das würde bedeuten, dass die Inder die Engländer als religiöse Gottheiten anerkannt haben. Und das ist definitiv nicht der Fall.
Ich will jetzt nicht
der Wichser sein, der hier den Spaß rausnimmt, aber es stimmt halt einfach nicht.
Bist du halt aber.
Ja, ich weiß.
Es sind ja nur so vage Vergleiche, ne?
Also, ich weiß, was du machen willst. Es macht ja auch Spaß, aber es ist halt einfach nicht wahr.
Das Spannende,
deswegen bin ich ein Feind davon.
Das Spannende bei Deep Space Nine ist ja, dass wir das Dominion als absolute Übervölkerbund präsentiert kriegen, den man im Prinzip nur vereinigt entgegentreten kann. Und wir haben aber bei Deep Space Nine das Problem, dass die Völker des Alpha-Quadranten sich nicht einig sind. Die Romulaner zum Beispiel wollen bis zu einem bestimmten Punkt, bis zu unserer Lieblingsfolge in The Pale Moonlight, nicht in den Dominion-Krieg eintreten, weil sie nicht einsehen, wieso sie das machen sollten. Also es hat schon ein bisschen Parallelen zum Zweiten Weltkrieg. Und
das finde ich wieder geil. Das finde ich wieder, auch wenn natürlich Star Trek nicht so, wie soll ich sagen, vielfältig, es kann nicht mal so vielfältig sein, wie es die Realität wahrscheinlich sein würde. Weil
ja.
In Star Trek ist immer so, du lernst einen neuen Planeten kennen und der komplette Planet hat so, ist immer gleich, weißt du, was
hat ich meine? Hat ein Mindset, ja,
exakt.
Ein Mindset.
Ist nie so, wie du kommst auf die Erde und da gibt es Muslime, da gibt's Christen, da gibt es Nazis oder was ich meine?
Die Planeten sind sich immer einig.
Also manchmal gibt es Planeten, die so ein bisschen gespalten sind, aber nie in der reellen Fülle, sage ich mal.
Ja.
Aber was ich an Star Trek mag, ist, dass sie diesen Konflikt herbeiführen. Eigentlich müssten wir uns ein, um alles zu schaffen, um das Dominion zu besiegen. Aber trotzdem haben wir hier mehr Probleme, als wir überhaupt nur lösen können, was noch mehr Shit herbeifügt. Das finde ich geil an Star Trek. Star Trek wird natürlich niemals das echte Ausmaß, wenn es mal Realität werden sollte, darstellen können. Aber es ist ein geiles Gedankenexperiment und es widerspiegelt halt unsere sozialen Probleme auf der Erde. Deswegen finde ich Star Trek so geil.
Amen.
Oh ja, Mann, ey, es gibt so viele geile Gedankenspiele in Star Trek Deep Space Nine. Wie diese eine Folge, als die genetisch bearbeiteten Menschen, die super intelligent geworden sind, weil sie genetisch manipuliert wurden, mathematisch ausrechnen, dass man sich dem Dominion ergeben sollte,
ja, Mann. Ja.
Weil dadurch viele Milliarden Leben gerettet werden.
Die Kumpels von Begier, ne?
Die Kumpels von Begier, genau.
Ja.
Die genetischen Augments. Und die rechnen mathematisch aus, dass wir uns dem Dominion ergeben sollten, dadurch viele Milliarden Leben retten, erstmal versklavt werden, aber uns dann nach diversen Generationen vielleicht gegen das Dominion auflehnen und eine Rebellion starten.
Ja. Mega geniale Folge. Mega geniale Folge.
Ah ja. Mega krass. Da gibt's ja also im das ist so eine ganz bekannte Geschichte. Im Zweiten Weltkrieg war es so, dass die Alliierten den Verschlüsselungscode der Nazis geknackt haben. Enigma. Ja? Und dass sie dadurch erfahren haben, dass die Nazis ein bestimmtes Dorf niederbrennen wollen. Und dann war die Frage, retten wir dieses eine Dorf? Aber dann wissen die Nazis, dass wir ihren Geheimcode geknackt haben und ändern den. Oder tun wir einfach nichts und opfern dieses Dorf und lassen die Nazis in dem Glauben, dass wir weiterhin nicht wissen, was sie planen und können dadurch dann vielleicht tausende andere retten.
Ja.
Und dieser Gedanke wird ja auch bei Star Trek aufgegriffen zum Beispiel.
Ja. Ich sag immer, wenn du
kranker Scheiß, Mann.
Wenn du wirklich, also wenn wir es mal wieder zurück in die Realität holen, wenn du ein General in dieser Lage bist, was machst du?
Mhm.
Ich behaupte jetzt einfach, dass die meisten tatsächlich Aktionismus zeigen würden. Also sie würden einfach sofort dieses Dorf retten.
Ja.
Aber den Krieg vielleicht damit verlieren.
Was moralisch ja auch definitiv die richtige Entscheidung wäre.
Ja, aber Moral, wie ich es ja schon tausendmal gesagt habe.
Das musst du in der Perspektive sehen.
Ja, nee, aber genau das ist, moralisch ist es richtig, das zu tun.
Es ist auch ethisch Moment, nicht. Es ist auch ethisch eine Diskussion. Es ist nur utilitaristisch richtig. Es ist eine sauschwere Diskussion, Alter.
Wenn ich
diese Frage, opfer ich 1000 Personen, um 1 Million woanders zu retten, ist eine extrem schwierige ethische Frage.
Das stimmt, aber es ist ja noch weitergehend. In diesem Fall ist es noch weitergehend, weil in diesem Fall öffne ich mich dem Feind und zeige ihm, dass ich seine Geheimsprache kenne.
Ja.
Und verbaue mir den kompletten Rest des Krieges.
Ja.
Und das kann übelste Folgen haben.
Ja.
Das kann generationenübergreifende Folgen haben.
Ja, ja.
Und deswegen sage ich, in diesem Fall ist es die absolut richtige Entscheidung, das Dorf zu opfern. Es ist so.
Wow.
Mhm. Absolut richtig. Weißt du, wir sitzen hier alle in unserer behaglichen Heimat. Das Schlimmste, was dir passiert ist, ist eine Schlägerei. Aber einen Krieg zu erleben, einen Bombenhagel zu erleben, ich will nicht wissen, wie das ist. Mhm. Und wenn du da drin steckst als General und du hast, also es sind schon 20, 30, vielleicht sogar eine Million von deinen Leuten verreckt im Krieg. Es geht nur noch um Ideale, es geht nur noch darum zu überleben, dass die Russen nicht kommen und deine Frau vergewaltigen. Wenn es echt nur noch darum geht. Und dann kommt diese Entscheidung. Dann ist die ganz leicht, da bin ich mir sehr sicher. Dass die, wenn du eh schon Tausende von Menschen geopfert hast, ist diese Entscheidung, die kommt so.
Es kommt immer
die ist logisch.
Es kommt immer auf den Standpunkt an. Wenn du einer der Bewohner dieses Dorfes bist, denkst du anders.
Eben, aber du musst es so sehen. Wir alle sind Pussys, wir haben das alle nie erlebt. Wir haben keine Ahnung, wie das ist. Aber wenn du schon, keine Ahnung, Zehntausende Leute in den Tod geschickt hast, dann ist das eine Mini-Entscheidung.
Ja, also was wir bei Star Trek Deep Space Nine sehen, ist halt wirklich dieser totale Krieg. Ja. Und zwar nicht auf einer nationalen Ebene, sondern auf einer galaktischen Ebene. Der ganze Alpha-Quadrant brennt ja praktisch.
Ja. Was ja auch Bullshit ist, aber doch, egal.
Oh, scheiße, ey. Das ist eine üble Nummer, Mann. Was kann man über das Dominion noch so großartig sagen?
Lass uns über Formwandler labern.
Die
Formwandler sind richtig geil.
Also die Formwandler
allein sind die Möglichkeit, dass du dich in jedes solide Objekt deiner Wahl verwandeln kannst mit etwas Training, finde ich mega.
Die Formwandler starten ja im Laufe der Serie Deep Space Nine auch so eine Geheimdienstoffensive, dass sie sich tarnen als Mitglieder der Föderation und die praktisch unterwandern, infiltrieren. Mega. Das ist ja wirklich so diese Urangst des Menschen, das ist auch so ein Trope, dass dein Freund eigentlich dein Feind sein kann.
Ja. Aber ich muss dich auch manchmal fragen, also du bist ein Formwandler und die beschreiben ja immer gerne, dass es für diese das Höchste zum Beispiel ein Adler zu sein oder ein Stein und zu erfahren, also es geht ja nicht für die darum, die Form anzunehmen. Es geht für sie darum, wirklich zu erfahren, wie es ist, ein Stein zu sein, ein Adler zu sein, etc. Wenn du philosophisch und gesellschaftlich so weit bist, dass du dir diese Fragen stellst und sie sogar verwirklichen kannst, hast du dann wirklich noch den Trieb, den Rest den Rest des Universums einzunehmen.
Ich muss dir, und jetzt, wo ich darüber nachdenke, muss ich auch sehr die Motive der Gründer in Frage stellen, denn diese Expansion über das ganze Universum und die Galaxis.
Warum?
Denn die sind ja, die Gründer haben ja nichts von dem Reichtum.
Eben.
Die Gründer werden uns ja so erzählt, dass die absolut zufrieden damit sind, in einem riesengroßen Pool von Schleim mit ihren Gleichgesinnten dahin zu vegetieren.
Am Ende des Tages geht es um Selbstschutz. Die Gründer, die Formwandler machen das ja nur, um sich von den Repressalien der Solids zu befreien.
Ja.
Das ist doch die Idee
dahinter. Das ist einfach paranoid.
Sie hatten ein einschlägiges Erlebnis in ihrer Geschichte.
Ja.
Mit den Solids, das stimmt, aber auch, also.
Und wie, das genügt für sie.
Aber wie sie repräsentiert werden, wie sie gezeigt werden, ist so unglaublich überentwickelt. Und also wäre ich ein Gründer, und das sagt ja auch Odo, das sagt auch die mit Odo interagiert hat, es wird immer wieder erwähnt, das Größte für die ist es einfach rumzureisen und
die anderen Wesenszustände zu erfahren.
Nachzuahmen.
Ja. Wobei das auch ein bisschen die Masche ist, um Odo zu verführen.
Mag sein, aber wenn das wirklich ihre Intention ist, ist es so weit weg von einer kriegerischen Handlung. Und wenn
das
wenn
ist genau die Masche um Odo.
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
Ja, die Gründe werden halt beschrieben als der klassische Fall von gebranntes Kind. Also es gibt ein paar Stories in Deep Space Nine, wenn ich mich nicht irre, wo erzählt wird, dass die Gründer früher Opfer von Repressalien, von Rassismus waren. Und die Gründer fahren halt aus ihrer paranoiden Einstellung heraus die Taktik Verteidigung durch Angriff. Hey, bevor uns irgendjemand wieder diskriminiert oder angreift, machen wir einfach alle anderen Arschlöcher platt. Das ist so, für mich ist das so die maximale Extrapolation von Trotz.
Ja, aber rein politisch betrachtet waren sie so oft im Vorteil, dass sie sich das überhaupt nicht hätten antun müssen. Ja. Man hätte Friedensverträge schließen können und trotzdem so dermaßen im Vorteil sein können, ohne jegliches Risiko.
Die Gründe sind halt auch wirklich maximal egozentrisch. Wenn nicht narzisstisch. Also die Gründer sind ja
narzisstisch wirklich... definitiv.
Die Gründer sind eine Minderheit. Das ist eine kleine exotische Spezies, die auf einem Planeten in einer Pfütze lebt. Und die unterjochen ganze Spezies. Die machen sich Teile der Galaxis untertan, bauen sie um zu Sklavenrassen, um praktisch ihren Standpunkt in der Galaxis klar zu machen. Dieses ganze Commonwealth des Dominions, da gibt es ja wirklich nur eine einzige Gruppe, nur eine Bevölkerungsgruppe, die profitiert, und das sind die Gründer. Alle anderen sind nur Dienstleister.
Ja.
Die Worta, die Jem'Hadar, die Kerram, alle anderen Mitglieder des Dominions, von denen wir in den Serien nichts sehen, weil sie vielleicht nicht potent genug sind, von denen sehen wir gar nichts. Die machen sich ganze Spezies untertan, einfach nur, um sich zu verteidigen.
Ja, aber wie gesagt, egal wie krank es ist, kann ich trotzdem mit aller Sickness, wie soll ich sagen, das Motiv der Gründer nachvollziehen, ist, dass es reine Selbstverteidigung ist. In komplett psychopathischer Art und Weise.
Auf eine psychopathische, paranoide Art, ja.
Und wie gesagt, wie ich es immer sage, Gut und Böse existiert nicht. Es ist einfach nur eine andere Auffassung der Realität. Mhm. Deine Auffassung der Realität ist dadurch begründet, wie du bist, wie du fühlst, was du machst, was du fühlen kannst überhaupt, was deine Sensoren zulassen.
In der Gedankenwelt der Gründer sind die natürlich absolut im Recht, und in der Gedankenwelt der Gründer sieht man die Sternenföderation, also die unsere Helden, ja, als eine Art Opposition, als so eine Art gefährliche Gegenposition, die vielleicht nicht heute, aber in 10, 100.000 Jahren dich vielleicht wipen können. Eben,
es gibt ja Szenen, in denen du siehst, dass die Gründer eigentlich überhaupt, also sie hegen ja keinen Hass.
Ah.
Oder ähnliches.
Es gibt, ich habe schon teilweise das Gefühl, dass die einen Hass auf die Solids haben.
Aber sie haben ja schon ein diplomatisches Verhältnis, besonders zur Sternflotte. Aber sie trauen ihn halt nicht.
Ja, also Misstrauen.
Die Auffassung ist immer, okay, ihr seid jetzt friedlich. Aber was ist in 400 Jahren?
Ja, oh ja, es wird ja auch eins zu eins gesagt, das Dominion denkt nicht in kurzen Zeiträumen. Das Dominion denkt nicht daran, was heute ist oder morgen. Das Dominion denkt daran, was in 10, was in 100, was in 1000 Jahren passiert.
Ja, eben.
Wow, ja.
Und aus der Perspektive, muss ich sagen, verstehe ich viele ihrer Handlungen, definitiv.
Das Dominion hat halt vielleicht
uns
bei
zu
sich...
Vertrauen ist dumm,
das
uns
Dominion,
zu vertrauen.
Das Dominion hat bei sich zu Hause wahrscheinlich auch so einen Think Tank, so ein paar genetisch modifizierte Typen, die aus mathematischen Gleichungen heraus ausgerechnet haben, dass die Föderation vielleicht heute keine Bedrohung ist, aber dass die Föderation vielleicht in 100, vielleicht in 1000 Jahren eine Bedrohung werden könnte.
Anhand der Natur von den Dominion, von den Formalen, brauchen die das gar nicht. Die sind schon per Definition so skeptisch gegenüber Solids eingestellt.
Ja,
verstehst
super.
Du?
Die sind super fremdenfeindlich.
Die brauchen keinen Think Tank, um zu wissen, dass die Föderation Arschlöcher sind, aus denen ihrer Perspektive.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ich muss auch echt sagen, dass ich das Wort Solids mega genial finde als rassistische
ja,
Beleidigung
geil.
Für uns
nicht
Menschen.
Formwandler.
Ja, eben. Für uns Leute mit Extremitäten.
Ist sehr gut, ja.
Mega geil. Was eine geile Idee. Was eine geile rassistische Beleidigung. Ich habe mich gefreut.
Du Solid.
Dass ich auch endlich mal rassistisch beleidigt werde.
Ja, krass. Also das Dominion ist wirklich so ein Lieblingsgegner, oder?
Definitiv.
Ja.
Absolut.
Ja. Gut, Leute, dann schließen wir unser heutiges Kapitel Star Trek Rassenkunde, Völkerkunde tatsächlich auch ab. Vielleicht,
echt geschafft.
Vielleicht kommt ja auch noch Halleluja. Mal, vielleicht kommt ja auch noch ein dritter Teil. Habt ihr vielleicht noch irgendwelche Wunschspezies, Wunschsachen für den dritten Teil?
Gorn.
Das ist schwierig für den dritten Teil. Was hätte ich da noch?
Also ich würde behaupten, dass wir die wichtigsten Star Trek Spezies schon besprochen haben.
Ich würde sagen, jetzt fängt es an, wo wir die Spezies besprechen, die so eine Folge vorkommen.
Mhm. Ja, wir haben,
wo irgendwelche Wichser sich nicht mal wirklich Gedanken gemacht haben, wir verreißen sie
in
der
Luft. Wir haben noch gar nicht über Delta Quadranten Spezies gesprochen.
Das stimmt, ja.
Wir könnten beispielsweise über Talanxianer sprechen. Mhm. Oder über Spezies 8472.
Hirogen.
Ganz
Hirogen,
wichtig.
Hirogen.
Ich hasse Hirogen.
Nee, jeder hasst Hirogen, aber sie sind eine geile Kultur.
Mhm.
Also da hätten wir bestimmt auf jeden Fall noch
der
mal...
Der Fürsorger.
Ja, der Fürsorger ist ja nur ein Exemplar.
Und, ja, aber wie gesagt, es gibt diese Minispezies, die manchmal wirklich mega interessant sind, wie ich dir letztens...
Minispezies, die nur in einer Folge thematisiert werden.
Wie ich dir letztens geschrieben habe, diese eine Folge bei Voyager, wo es auf einem Art Riser-Planeten landen, die nur darauf aus sind, Spaß zu haben und neue Literatur kennenzulernen. Und wo sie irgendwann merken, alles klar, die Wichser hätten die Technologien, um uns heimzuschicken. Ja. Aber sie machen es nicht, weil sie ihre eigene Scheiß-Direktive haben.
Ja.
Eine meiner absoluten Lieblingsfolgen von was Voyager.
Was ich auch sehr geil finde oder was ich geil fände, wäre mal eine Diskussion über Hologramme. Als Spezies.
Oh ja. Da sind wir aber im Prinzip wieder beim Thema Roboter und künstliche Intelligenz.
Scheiß drauf, wir müssen über Hologramme im Star Trek-Universum mal sprechen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, sehr gut, sehr, sehr gut, Leute. Schön, dann machen wir heute Feierabend und schließen die Mikros. Und wir hoffen, ihr hattet auch mit dieser Folge Spaß. Wenn ihr das bis zum Ende gehört habt, seid ihr echte Star Trek-Fans oder ihr wart echt interessiert an der Lore.
Oder ihr seid eingeschlafen und liegt halt noch auf der Couch.
Ja. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche, machen Feierabend. Fabio, Andy und Fred sagen heute dominionmäßig
Gen-